Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Mein Rücken, ich habe falsch gelegen. Ich habe hier eine Fehlstellung im Rücken.
Du hast eine Fehlstellung im Rücken? Ich dachte, eine Fehlstellung im Kopf, die sich nur auf dem Rücken ausstrahlt quasi.
Nee, auf alles.
Olli, du hast eine Fehlstellung im Rücken? Du musst mal deinen Rücken umräumen.
Ja.
Oh Gott. Und damit fahren wir mit der Tür ins Haus. Hallo bei Sanft und Sorgfältig. Es ist der 21. Februar. Ich habe übermorgen Geburtstag, Olli. Ich werde 35.
Ich weiß, jedes Jahr hast du Geburtstag. Jedes Jahr bereite ich was vor.
Jedes Jahr hast du Geburtstag.
Und jedes Jahr bereite ich was vor. Und jedes Jahr klappt das dann irgendwie nicht, dass ich dir mit meiner großen Überraschung irgendwie, also dass ich da mal irgendwie, ja, komme. Und also weißt du, vor 2 Jahren, da habe ich hier so hörspielmäßig sowas vorbereitet gehabt.
Ich erinnere mich.
Böhmis Birthday Bash wollte ich das nennen, weil ich Bash damals gehört habe, das haben damals alle gesagt, die jungen Leute. Dabei habe ich gehört dann, dass Bash bedeutet, dass man sich streitet oder so, sondern Bash war für mich einfach so Bam, so ein Bash, weißt du? Ich bin halt ehrlich gesagt jetzt mit über 40, jetzt, ich bin raus aus der Jugend, aus der Jugendsprache.
Aus dem Geburtstagsgame. Das Geburtstagsgame macht keinen Spaß mehr.
Feierst du jedes Jahr nicht?
Ich feiere jedes Jahr nicht. Ich habe aber dieses Jahr komischerweise überlegt, weil ich komme aus einer Familie, wo viel gefeiert wird. Nee, ganz kurz, Olli, bevor wir anfangen, wir müssen einmal wirklich Hallo sagen, weil das haben wir noch gar nicht gemacht. Hallo, hier ist Olli Schulz auf der einen Seite und Jan Böhmermann auf der anderen Seite. Schönen Sonntag, wir sind's.
Genau, und wir sind einfach so, wir haben jetzt mal das Privatgespräch schon mal mit einfach reingeflochten, weil Aufnahme wurde gedrückt.
Mittendrin.
Ja, genau, mittendrin Aufnahme gedrückt. Jetzt sind wir da, damit Sie mal sehen, das hier ist das pure Leben, das wahre Leben. Hier ist nichts gestellt, hier gibt es keine Redaktion, die irgendwie was skriptet oder sonst was.
Auch ein bisschen traurig eigentlich.
Ja, hier gibt's nur Jürgen König, der ab und zu schneidet er was raus, wenn er denkt, okay, wenn die das sagen, dann sind sie gefeuert, dann ist nächste Woche keine Sendung. Und der macht das eigentlich auf Selbstschutzgründen, nur damit er selber diesen Job noch hat und die Sendung schneiden kann. Keiner hier macht
nicht
hier
um
was
uns.
Für uns. Ja, hier macht keiner, es gibt niemanden, der seine schützende Hand über uns legt. Das muss man auch mal sagen. Weil wir haben keine Lobby, wir haben keine Medienlobby. Du hast wenig Freunde in der Medienbranche, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und die paar, die du hast, Hand aufs Herz, Jan Böhmermann. Paar, die du hast, ne? Die hast du über mich kennengelernt.
Das stimmt tatsächlich. Also, ich muss schon mal sagen, also die guten, du warst ja wirklich auch 10 Jahre vor mir da, muss man auch mal sagen. Also, du hast schon die ganzen guten Leute kennengelernt und Deutschland ist ja noch nicht so groß medienmäßig.
Ja.
Es gibt nur eine Handvoll Leute, mit denen man auch wirklich gerne was zu tun haben möchte. Also, es gibt viele sehr nette Leute, aber wo man auch ganz froh ist, wenn man dann wieder getrennte Wege geht. Aber so eine Handvoll von netten Leuten, tatsächlich habe ich die richtig netten Leute, komischerweise. Obwohl ich mal, aber Glas kann ich auch vorher.
Kannst du vorher, aber richtig gut hast du ihn erst durch mich kennengelernt, als wir zusammen im Sommerjack waren oder in so einem anderen, hier in so einem anderen SM-Club dazu dritt.
SS-Club?
SS-Club, genau. Da sind wir schon wieder hier, du weißt auch was.
Sind wir schon wieder in der Welt von Jürgen König, da werden die Sachen wieder rausgeschnitten. Wieder mal aus Versehen im Radio einen Hitlergruß gemacht und schwuppsdiwupps muss Jürgen König wieder arbeiten. Aber wir versuchen es heute ein bisschen aufzupassen und ein bisschen für Jürgen König nicht so aufwendig zu halten. Das Thema heute ist Umräumen, ist das eine und ich wollte jetzt gerade die Geschichte kurz weitererzählen, was Geburtstage angeht. Bin ich eigentlich ein total konservativer Typ. Ich mag es eigentlich nicht gerne, Partys zu veranstalten. Bei mir in der Wohnung habe ich nicht so gerne so viele Leute und so.
Du stehst auch nicht gerne im Mittelpunkt, ne?
Ich stehe auch nicht, also privat
deswegen,
tatsächlich. Nicht.
Deswegen hast du dir auch diesen Beruf ausgesucht. Also
nein,
wir stehen einfach nicht gerne im Mittelpunkt.
Du weißt doch, wie das ist. Das ist überkompensieren für die eigene private Scheuheit, Scheue. Schüchternheit. Und dann hat man sich quasi so eine Art, dann quasi ist man da wie so auf Drogen, wenn man diese Arbeit macht vor Leuten. Aber das hat dann mit dem wirklichen Leben vor Leuten nichts zu tun. Ich würde behaupten, ich könnte mich zum Beispiel nackt auf eine Bühne stellen und irgendwelchen Quatsch machen auf irgendeiner Theaterbühne. Wenn die Leute das nicht filmen, das ist die Bedingung. Also nicht aus Angst.
Und das macht man heutzutage ja nicht mehr, zum Glück. Film ist ja out.
Ich habe überlegt, ich würde auf einer Theaterbühne, vollbesetztes Haus in Berlin, nackt auf der Bühne stehen und irgendwelchen Theaterquatsch machen, ist mir völlig scheißegal. Das Einzige, was ich nicht abkann, ist, wenn Leute es in Filme bei YouTube reinstellen. Und zwar nicht aus Scham, sondern ich möchte nicht, dass es vervielfältigt wird in irgendeinem WDR lustige Ausschnitte Silvesterrückblick in 15 Jahren, dann meinen Pimmel auf der Mattscheibe sehen. Aber ansonsten, weißt
aber
du, das könnte ich beruflich machen.
Ja, aber wenn du jetzt das Angebot bekommst, den Tannhäuser zu spielen, ne? Tannhäuser nackt, aber in so einer neuen Skandal.
Ist mir völlig scheißegal.
Skandalverfilmung. Klaus-Maria Brandauer spielt er deine Geliebte. Und zusammen müsst ihr blutüberschmiert nackt 2 Stunden. Du, Klaus-Maria Brandauer und Jan Böhmermann spielen den Tannhäuser. Alle rollen selber, singen auch alles selber. Und laufen nackt 2 Stunden über die Bühne. Neue Skandalverfilmung. Und immer wieder kommt von oben Blutregen runter. Und du rennst dann nackt runter irgendwie. Und man sieht.
Wäre mir scheißegal. Würde ich machen. Beruflich würde ich das machen. Privat würde ich das niemals machen. Würde ich mich total schämen. Und ich gehe auch nicht gerne in die Sauna, in die öffentliche zum Beispiel. Einfach, weil ich das nicht mag. Mag ich nicht so gerne. So, jetzt muss ich kurz, weil nicht, dass sie die Geschichte offen lassen. Mhm. Und zwar habe ich überlegt, ich möchte mal gerne wieder eine Feier machen. Ich möchte mal gerne wieder Leute einladen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wen. Also Campino zum Beispiel könnte ich nicht mehr einladen.
Du kannst ja deine neuen Medienfreunde, die du über mich kennengelernt hast, die jetzt übrigens nicht mehr meine Freunde dafür sind, man könnte auch verbittert sagen, du hast mir meine Freunde weggenommen. Also, aber das ist ein anderes Thema. Wir müssen ja nicht alles hier jetzt verquatschen. Auf alle Fälle, mach doch eine Feier, indem du dir erstmal was mietest, eine Location. Ich fange mal an mit dir. Komm, wir machen mal heute Böhmis Party. Wirklich? Wie wir das machen. Ich helfe dir ein bisschen.
Das ist ja nett.
Ja, pass auf. Als erstes brauchst du eine Location. Und das muss eine Location sein, wo die Leute am Wochenende immer mal rein wollten.
Ich bin am Wochenende eingeladen auf einer türkischen Hochzeit, wo ich im Vorhinein erfahren habe, es kommen schon 400 Leute, die einfach nur eingeladen wurden, aber die bringen erfahrungsgemäß auch noch Leute mit. Und diese Hochzeit findet in der Nähe von Köln in einem Veranstaltungszentrum statt. Das sind so Hallen, an denen fährt man normalerweise immer vorbei auf dem Weg zum Großmarkt.
Und sind das Freunde von dir, die da feiern oder was? Oder von
wem sind, ja, das Angestellte.
Ach, Angestellte, okay. Angestellte Ausländer, die bei dir arbeiten und eine türkische Hochzeit feiern.
Weil die sind billiger als Deutsche.
Okay, und die haben dich eingeladen als Chef, die glauben aber nicht wirklich, dass du da hinkommst, oder?
Natürlich nicht, aber ich werde sie überraschen und werde mit so einem weißen Tropen, mit so einem Tropenoutfit... Ja. In so einer Kutsche, die von Migranten gezogen wird, in so einer großen Kürbiskutsche, die von Migranten gezogen wird, will ich da vorfahren und einen auf quasi hier Großgrundbesitzer in Namibia machen und mit so einem Stock dann irgendwie das Brautpaar segnen und zum Ritter schlagen.
Das ist das Perfekte. Guck mal, da hast du wenig Vorbereitung. Du instrumentalisierst einfach den türkischen Geburtstag zu deinem Geburtstag. Du fährst dahin, bringst noch 10
Hochzeit.
Oder Hochzeit, bringst 10 Freunde mit auf diese Hochzeit und sagst dann, ey Leute, das ist ganz geil, aber kann ich mich hier vielleicht anschließen und hier auch noch meinen Geburtstag feiern? Dann ist das, weißt du was, das ist mal Multikulti. Das ist mal was anderes. Du, Jan Böhmermann, feiert seinen deutschen Geburtstag auf einer türkischen Hochzeit. Wirklich, das finde ich gut.
Ja, so ein Geburtstag, Essen, also Feier in der Feier. Das ist mega Essen. Ich weiß, das Essen
ist. Die haben immer Essen, gutes Essen. Ich war auch schon mal auf der Türkei, da gibt's immer gutes Essen. Da ist immer ausgelassene Stimmung. Das kennen wir Deutschen gar nicht mehr. Weißt du, wir sitzen ja nur zu Hause in Pantoffeln vom Fernseher und gucken der große Preis. Da kannst du nochmal richtig wieder, wirklich, da tanzt du den ganzen Abend. Und wenn du Glück hast und ich nehme den mit dem Bräutigam gut verstehst, dann kommt irgendwann dieses traditionelle Ding, wo sie einem so Geld an den Anzug stecken. Das ist so,
das ist nämlich auch,
kannst du noch was abstauben. Wenn der Bräutigam betrunken ist, umarmst du den einfach und nimmst das Geld vom Anzug ab. Und beklaust sie auch noch.
Nee, aber das ist ja wirklich so, habe ich mir jetzt sagen lassen, ich habe mich da von Kollegen, die im türkischen Kulturkreis näher sind, mich mal instruieren lassen, was man da jetzt macht, geschenkemäßig. Also in Deutschland würde man jetzt zusammenschmeißen und dem Brautpaar, keine Ahnung, irgendwie den Partner Jack Wolfskin-Jacken schenken oder sowas. Das kommt eher nicht so gut an bei einer türkischen Hochzeit. Es geht tatsächlich um Geld. Also da werden so anatolische Dorftraditionen dann doch nochmal hochgehalten. Und wer am meisten gibt, ist auch der Beste. Und ich habe überlegt, ich gebe einfach 10.000 Euro. Einfach mal so ein Honorar von Sanft und Sorgfältig einfach mal der Braut schön und ins Strumpfband stecken und dann mal gucken, was die für ein Gesicht machen. Einfach mal, weil man es kann.
Da bist du wahrscheinlich der große King auf der Hochzeit, vor allem wenn du es in Strumpfband steckst, natürlich. So, ne?
7.000 Euro. Und zwar in Kleingeld.
So ein Sack Kleingeld.
In 2-Euro-Stücken. 10.000 Euro in 2-Euro-Stücken der Braut ins Strumpfband stecken. Das mache ich.
Du kommst auf die Hochzeit rein und schmeißt 2-Euro-Stücke in die Luft und singst immer, es regnet, es regnet. So, jetzt ist hier mal kurz Musik angesagt hier. Deswegen kommen
hier ist ein türkisches
hier ist türkisches Hochzeit. Wir kennen nur Tarkan mit Dings.
Und Hava Nagila. Ist das nicht? Nicht. Ich sehe gerade, Jürgen König hat schon die Schere gehoben. Das ist kein türkisches. Das kommt auch, glaube ich, nicht so gut an, obwohl auf der türkischen Hochzeit, auf der ich jetzt am Wochenende bin, kann man das, glaube ich, auch singen. Hier kommt, Frank Sinatra, Titelsong aus der Serie Married with Children, Love and Married.
Genau dafür hat er es geschrieben, das Lied. Hier ist Frank Sinatra, bis gleich. Hey, da sind wir wieder mit einem Country-Song im Hintergrund, weil heute geht es um was geht's heute eigentlich hier in unserer Sendung?
Eigentlich wollten wir das Thema Umräumen machen heute, weil du deine Wohnung umgeräumt hast. Aber jetzt geht's auch so ein bisschen über meinen Geburtstag, meine Geburtstagsplanung. Und es ist ehrlich gesagt eine geniale Idee, meinen Geburtstag im Rahmen einer türkischen Hochzeit zu feiern. Finde ich megamäßig.
35 Jahre wirst du alt. Das ist jetzt kommen die interessanten Jahre, Jan Böhmermann. Weißt du das eigentlich? Wirklich. Mit 35 war Bruce Springsteen on peak. Da war gerade Born in the USA raus. Er hat jeden Tag ein Kilo Fleisch gegessen. Deswegen war er so kräftig. Hatte so Muckis. Es ist kein Witz. Bruce Springsteen.
Kilo Fleisch gegessen?
Er war 2 Jahre auf Tour mit Born in the USA. Bruce Springsteen damals. War damals, das gab diese Zeit, als diese Platte rauskam, da war der größer als Jesus. Wirklich. Da war der größte amerikanische, das war Born in the USA. Und er war 2 Jahre auf Tour und hat angeblich ich habe die Biografie gelesen, jeden Tag ein Kilo Fleisch gegessen und Liegestütze gemacht. Deswegen war der damals so kräftig und war so Testosteron geladen und hat jeden Abend 3-4 Stunden auf der Bühne gestanden. Das kannst du noch. Ich kann das mit 42 nicht mehr, weil danach hat er nämlich eine große Scheidung gehabt und dann kam sein sehr schwieriges Album Tunnel of Love. Das war dann ohne die E-Street Band und das waren alles so Songs, Trennungssongs. Aber davor nämlich, da hat er gelebt, also wirklich, da hat er richtig sich abgefeiert. Da hatte der immer einen angedickten Penis auf der Bühne, hat fette Oberarme gehabt, hat die Leute mitgerissen.
Apropos, wir haben gerade schon über Penis auf der Bühne gesprochen. Erinnere mich noch sehr gut an, ja, als es darum ging, dass ich gesagt habe, ich würde das ohne weiteres machen. Also,
ach so,
ich
wegen nackt
auf der Bühne. Genau, pass mal auf. Und zwar habe ich ein interessantes, nächste Woche kommt Lars Eidinger in meine Sendung. Einer der besten deutschen Schauspieler. Ist jetzt gerade in der Berlinale Jury, die, glaube ich, auch an diesem Wochenende zu Ende geht, die Berlinale. Ja. Guck mal, so aktuell sind wir. Und ich erinnere mich an ein tolles Interview, was Benjamin von Stuckrad-Barre in dessen damaliger ZDF-Neo-Sendung mit Lars Eidinger geführt hat, wo es darum ging, wie man das hinbekommt, dass wenn man nackt auf der Bühne steht, ob es irgendwelche Tricks dafür gibt, dass der Penis möglichst groß aussieht. Weil man natürlich, wenn man dann schon, das macht Lars Eidinger natürlich auch öfter. Klar. Und es muss ja Tricks, also eben keine Erektion, aber ich sag mal, man möchte auch nicht mit so einem,
weißt du, mit also so einer... Also er soll nicht, ja, genau, ich weiß.
Mit so einer Eisnudler.
Also jeder Mann, der schon mal beim Urologen war, der weiß genau, was man meint mit, man möchte nicht, dass der so ganz klein aussieht, wenn der Arzt sich den anguckt. Ja, aber genau. Man möchte auch völlig nicht, richtig, dass der irrigiert aussieht. Also man möchte genau, so ein Mittelding haben.
Oder bei einer Massage von einer attraktiven Masseurin, man möchte nicht, man möchte nicht da irgendwie bei sexuell belästigen mit einer Erektion.
Muss ich dir jetzt auch mal eine Sache aufklären, Jan Böhmermann. Bei einer normalen Massage wird der Penis nicht beachtet. Also ich weiß nicht, wo du immer hingehst, aber da, wo ich gehe zu
Massagen, wo ich mich komplett nackt ausziehe.
Das mag ich auch nicht.
Ich mag auch nicht diese komischen Hotelhöschen, diese komischen Tangas, wo man dann, das eine Teil muss aber nach vorne, wo dann irgendwie das Geschlechtsteil da vorne in so einen Sack rein muss. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich ziehe mich einfach aus. Mir ist scheißegal.
Okay.
Ich
hab was drüber gelegt. Also mit anderen Worten, du willst jetzt den Leuten, also unseren Hörern jetzt erklären, wie man, also vor allem den männlichen Hörern, wie man...
Nein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was das für Tricks waren. Aber mich würde das interessieren. Ich werde das Lars Eidinger auch fragen nächste Woche.
Mit dem mit dem Nudelholz immer raufhauen vorher, so ein bisschen.
Oder so Blei, so Angelgewichte vorne unter die Vorhaut schieben, weißt du? So einfach so,
hier sind wir wieder, die große familiäre Radiosendung.
Ja, heute war ich's mal.
Nee, ich habe angefangen schon wieder mit angedickt und so. Aber die Frage ist ja, wenn das alles vorbei ist, bei mir meine Musikkarriere, wenn keiner mehr kommt, wenn keiner mehr deine Fernsehsendung mehr sehen will und dann kommt irgendwie so ein extrovertierter Theaterregisseur und sagt, Schulz und Böhmermann, das nackte Musical, beide mit angedickten Beinen über die Bühne und Blut übergießen, Klaus-Maria Brandauer spielt unseren Vater, würdest du das machen? Also
unser gemeinsamen Vater.
Unser gemeinsamen Vater.
Ja, weiß ich nicht, würde ich machen. Also wenn gar nichts mehr geht, würde ich auch, keine Ahnung, Werbung machen für irgendwas oder sowas.
Jeder große Künstler, Jan. Also jeder Schauspieler, jeder Musiker. Irgendwann fällt man wieder zurück auf die Theaterbühne, weil da kommt das doch eigentlich alles her. Das ist doch die große, schwere, wirkliche Kunst. Deswegen verachten Theaterschauspieler übrigens auch Fernsehschauspieler, weil das ist ja nicht die hohe Kunst. Die hohe Kunst ist ja Theater. Ja,
und das ist aber Quatsch.
Ja, das ist völliger Quatsch.
Es ist Quatsch, ein ganzes Medium zu verachten, nur weil es so viele Leute gibt, die es nicht können. Ich finde, das ist genauso, wie man sagt, ich verachte Bücher, weil man irgendwie, keine Ahnung...
Weil man es als Film gucken kann.
Oder weil man Wolfgang Hohlbein doof findet oder sowas. Also ist ja völliger Quatsch, ein ganzes Medium zu verteufeln. Das ist
absolut
ignorant.
Ich hab letzten Sommer den Tatortreiniger gedreht und da habe ich auch mit gestandenen Schauspielern gespielt, unter anderem mit, ich glaube, Jan-Georg Schütte heißt der. Und der hat auch da mitgespielt und der hat mir erzählt, dass er mal lange Zeit Theater gespielt hat und ihn mochte ein Theaterintendant, also Regisseur wohl nicht, und hat ihn nur aus Schikane, meinte er, also das Gefühl hatte er, ein halbes Jahr jeden Tag abends nackt über die Bühne geschickt. Ein halbes Jahr. Und es war so erniedrigend, weil er wusste genau, es macht überhaupt keinen Sinn, dass er nackt über die Bühne geht, aber er musste es einfach, weil der einfach da Bock drauf hatte. Und das ist natürlich, also es bringt ja nicht, Schauspieler zu werden, wenn du dich dann irgendwie unterordnen musst. Du musst eigentlich der Theatermacher sein. Dann kannst du jeden nackt über die Bühne schicken, Jan.
The grass is greener on the, always greener on the other side, sag ich mal so. Ne? Also Theaterschauspieler möchte ich auch nicht sein. Dieses ganze prätentiöse, regionale Kantinengehocke und diese aufgesexten, beschamharten Theatertanten, die frisch von der Uni kommen und sich jetzt selbst verwirklichen wollen und so, diese unsteten Beziehungen, da will ich doch lieber bei den neurotischen Psychopathen vom Fernsehen, ehrlich gesagt. Das ist, also, naja gut, aber wie gesagt, alles hat seine guten und schlechten Seiten. So, wollen wir nicht über das eine und nicht über das andere. Über meinen Geburtstag.
Genau, über deinen Geburtstag würde ich gerne nochmal reden. Pass auf. Also, Option 2. Wenn du nicht auf der türkischen Hochzeit dich einkaufen willst und da deinen Geburtstag feiern willst, dann musst du eine eigene Geburtstagsparty machen. 35 ist ein Jahr, finde ich, da sollte man feiern. Was du brauchst, ist eine coole Location. Ich nehme mal an, du willst nicht weg aus Köln. Du solltest in Köln feiern. Da gibt es
Dom.
Die Ringe. Es gibt auch den Kölnring. Da ist
die Ringe.
Kölnring, wo die ganzen Clubs sind. Das Pearls oder wie das hier so heißen. Oder das
AAA und das Diamonds. Und vielleicht kommt dann K1 auch. Das wäre ein Traum an meinem Geburtstag.
Genau, und der will dann mal richtig mit dir eine Aussprache halten und bringt noch seinen neuen Kumpel Flair mit. Die haben sich nämlich wieder, weil die beide pleite sind, haben sich wieder vertragen vielleicht und machen dann zusammen was. Und dann kommen die dahin. Nee, du musst irgendwo feiern, wo die Fußballer zum Beispiel in Köln feiern. Die feiern, glaube ich, so im Diamonds oder Pearls oder so.
Wie Diamond, Triple A. Genau, das sind so, da ist man ab und zu mal, ist man da so auf Drehs tagsüber, kann man die dann ja mieten als Drehlocation, da war ich öfter schon mal. Und total geil sind dann diese geilen VIP-Areas von irgendeiner russischen Sektmarke gesponsert, was eigentlich nur nichts anderes ist als so eine Ecke, wo dann einfach so eine komische Museumsbanderole drum gebunden ist. Und da sitzen dann die besonders fortpflanzungswilligen, aufgepumpten Typen aus dem McFit Bergheim und fühlen sich für den Abend wichtig, weil sie irgendwie VIP sind.
Du kriegst eine Absperrung. Das ist so. Es gibt einen Böhmermann-Raum, das ist so eine Absperrung, die wird so mit diesen Bändern gemacht. Und alle anderen können dich aber sehen, wie du mit deinen VIP-Leuten da im Club feierst, weil es ist auch öffentlicher Disco-Betrieb. Nur diese eine Ecke, da hängst dann du und die anderen stehen drumherum um diese Absperrung und gucken halt, wie du dich dann da irgendwie besäufst mit deinen drei. Und am besten wäre, wenn du nur so 3-4 Freunde da hast.
Oder ganz alleine.
Ganz alleine im VIP-Bereich in so einer angesagten Disco Samstagabend und du sperrst das alles ab, sitzt da alleine, Hut auf, Champagner in der Hand und keiner darf dich da besuchen.
Das ist eine geile Idee. Das müssen wir, also als Kunstinstallation ist das echt gar nicht so schlecht. Mit so zwei GoPro-Kameras, die dann auch live streamen, wie die Leute mich mit so einer Mischung aus Ekel, Verachtung und Mitleid so über diese Banderole angucken. Und ich habe aber so einen Drink, so einen ganz großen Cocktail mit so einem Strohhalm dran, wo so, aber so ganz viel, wie früher im Eiskaffee, so ganz viel so Schmückzeug dran, mit so Glitzer und so einer Orange, die man um den Strohhalm wickeln kann und so. So einen ganz exzentrischen Cocktail.
Genau, und bist die ganze Zeit am Handy aber. Nee, bist die ganze Zeit am Handy und lässt dich anrufen.
Genau, ich bin am Handy. Nee, ich guck die ganze Zeit bei Twitter, ob jemand was über mich schreibt.
Und postest Bilder von deiner Party.
So. Ich fotografiere einfach so in die Menge rein. Mega, es klingt nach einem Megaplan für einen Geburtstag. Ich möchte jetzt gerne was von Stevie Wonder hören. Happy Birthday.
Oh fuck, ich wollte jetzt gerade was für dich von Lionel Richie spielen. Und zwar All Night Long.
Ja, auch nicht schlecht. Mach doch Lionel Richie, mach du doch. Ist doch super.
Weil ich dachte, das ist ein Song, der würde auf deinem Geburtstag auf alle Fälle gespielt werden. Hier ist All Night Long, Lionel Richie von seiner Wahnsinnsplatte 1984. Ups, jetzt habe ich eine SMS bekommen. Ich muss das Handy leise machen. Und jetzt passen Sie auf, erzähle ich Ihnen eine Geschichte. Damals soll Lionel Richie zu dieser Zeit stark Drogen konsumiert haben. Und Dancing on the Ceiling, dieser Song, handelt davon, dass man irgendwann die Wände hochgeht, weil man so voller Ekstase ist. Und wenn Sie sich das Cover mal von der Platte angucken von 1984, umarmt er einen riesigen großen Strohhalm. Warum, weiß keiner. Hier ist Lionel Richie, All Night Long. Herzlich willkommen, sanft und sorgfältig, umräumen in den Köpfen, in den Herzen, gesellschaftlich. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Wir sind schon sehr weit vorangeschritten. Es geht auch ein bisschen um Jan Böhmermann heute, der seinen 35. Geburtstag feiert.
Endlich mal, also nächste Woche Dienstag, übermorgen ist es soweit. Endlich geht's mal um mich. Nicht immer nur um mich.
Aber mal, ganz ehrlich, gab es auch so, also ich ziehe mich ja an meinem Geburtstag wirklich mal komplett zurück. Handys aus, geh allein ins Kino oder mach gar nichts, sowas in der Art. Hast du auch schon mal gehabt oder hast du immer irgendwie dich anrufen lassen?
Nein, ehrlich gesagt, nee, also Anruf, ich freue mich dann immer darüber. Ich bin ehrlich, also ganz ehrlich, ich bin ehrlich so ein ich gehe einfach schön essen mit so 2-3 Leuten, Geburtstagstyp. Ich wollte vorhin noch erzählen, dass ich aus einer Familie komme, weil ich so viele Verwandte habe und so viele Cousinen und Cousins und Onkels und Tanten, dass bei uns eigentlich jede Woche immer irgendein großer Geburtstag war, weil ich damit quasi aufgewachsen bin, mein Leben lang, das immer feiern und auch bei uns zu Hause wurde immer gefeiert und ich erinnere mich noch daran, dass es immer besonders schön war, einzuschlafen, wenn man wusste, als Kind, unten sind die Erwachsenen noch im Wohnzimmer und murmeln da so rum und früher wurde auch noch geraucht und zog das so die Treppe hoch und so. Da habe ich komischerweise ganz gute Erinnerungen dran. Das sind immer zu diesem Gemurmel und diesem
Bier. Und dann kam auch noch mal eine Tante oder ein Onkel nach oben kurz ins Zimmer und
nein,
hat dir noch einen Bonbon in den Mund gesteckt.
Nein, das ist wieder dein komischer, du denkst dann immer direkt solche Sachen. Was hat das Internet nur aus dir gemacht? Früher, ich behaupte auch mal, dieser ganze sexuelle Missbrauch, dieses ganze pädophile Ding, diese ganzen ängstlichen Elternaugen, die ich da immer im Kindergarten sehe, dass bei jedem männlichen Erzieher direkt gedacht wird, dass da jetzt irgendwie der nächste Sexring irgendwie gegründet wird von einem.
Ich glaube, diese Gedanken hat man schon immer gehabt, egal ob Internet oder nicht.
Also wenn das ist aber ehrlich gesagt, nee, das ist schon schlimmer geworden, weil die Leute denken, das ist so eine unmittelbare Gefahr. 0,1% aller Männer sind pathologisch pädophil. 0,1%. Also variiert zwischen 0,1% und 1%. Da gibt es unterschiedliche Studien. Aber ich, ich, Ich rede mir 0,1%.
Aber ich, wenn du sagst, bei uns wurde immer gefeiert, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sieht denn Jan Böhmermann aus, wenn er feiert? Also wie siehst du aus? Hast du dann so Krawatte so leicht, so locker gemacht und stehst dann da auch mit so einem Champagnerkübel oder was? Wie sieht Feiern aus? Wie sieht
der Feiermann an? Keine Unterhose an. Keine Unterhose an.
Keine Unterhose an, aber Socken und College-Schuhe.
einfach so ein Thomas Anders Ende der 90er Leinenanzug, als er nochmal versucht hat, seine Karriere wieder in Gang zu bekommen. So sehe ich dann aus auf Partys. Nee, ich feiere ehrlich, ich feiere nicht so gerne. Und wenn dann privat, dann das erzähle ich nämlich auch nicht hier, wie ich dann feiere.
Aber lässt du mal die Sau richtig raus? Dass du so mal, dann nimmst du dir so irgendwie, da sitzt da irgendwo ein Mädchen und sagst, jetzt komm, jetzt tanze mal mit mir hier und so, dass du so, und bringst mal einen schlüpfrigen Gag dann auch irgendwie.
Nee, das ist alles, läuft auf einem ganz anderen Level. Ganz anderes Level.
An den
Orten, an denen ich feiere, da sieht man normalerweise die anderen nicht. Da ist es immer so dunkel.
Also,
da ist man froh, wenn einer nicht nass ist.
Bei mir war es immer so, irgendwann hat dann der Opa oder der Onkel einen schmutzigen Witz gebracht irgendwie und dann hat man so gelacht und so.
Ja, genau.
Dann wurde Franz Lambert von der Orgel geschubst, da hat man selber noch ein bisschen gespielt.
Ja, aber so ehrlich gesagt, die schönsten Partys waren immer, als mein Opa quasi dann, wenn die Stimmung so gut war, dass mein Opa das alte Akkordeon rausgeholt hat, was er glaube ich noch aus seiner Zeit in Polen, aus Danzig noch mitgenommen hat, so im Bollerwagen drüber gezogen.
Ja, mit Einschusslöchern. Und
mit einem Schuss ihre Akkordeon rausgeholt. Und wenn mein Opa das Akkordeon oder die Mundharmonika rausgeholt hat, dann war die Feier an einem Punkt, das gab's aber nicht so oft, vielleicht 5-6 Mal in meinem Leben, und dann ist die Stimmung richtig gut gewesen. Und es wird eigentlich immer gegrillt,
Im Wohnzimmer.
Und vorher wird gemeinsam Lamm geschächtet, genau. Was man sich dann, das macht.
Das hängt aber schon 3 Tage vor im Balkon runter und blutet so aus. Im ersten Stock.
Das wird auf dem Balkon gehalten und lebend gehalten, damit man es im Familienkreis schächten kann.
Ah.
Du kommst ja aus einer einigermaßen normalen Familie. Wahrscheinlich feiern wir genau gleich. Oder zumindest vergleichbar.
Ich kann
Familie feiern. Es riecht immer nach Bier am nächsten Morgen, die Eltern sind immer leicht verkadert und die Stimmung ist eigentlich immer relativ gelöst. Und ich komme ja aus dem Polizistenhaushalt und ich sag mal so, Polizisten wissen halt auch, wie man feiert, ne? Ist einfach so.
Ja, dann werden die Knallen rausgeholt und in die Luft geschossen.
wie auf so einer Hochzeit von Saddam Husseins Tochter oder so. Mit so Maschinengewehren. Also einer fährt nochmal mit dem Privatauto in die Wache und holt die MGs aus dem Schrank und dann wird einfach im Garten rumgeballert.
Jetzt werde ich ganz nostalgisch. Jetzt kann ich mich gerade an den letzten. Ich erinnere mich gerade an die letzte große Familienfeier, bevor mein Opa gestorben ist. Den letzten schmutzigen, zotigen Witz, den er erzählt hat.
Welchen denn?
Geht ein Mann zum Urologen, ne? Und dann wird er so untersucht untenrum, ne? Und dann sagt der Urologe, so, da müssen Sie sich jetzt nicht wundern, das ist ganz normal, dass man bei dieser Untersuchung eine Erektion kriegt. Und dann sagt der Patient, ich habe aber gar keine Erektion, sagt der Arzt, ja, aber ich. So, jetzt ein bisschen Musik. Hier ist, heute sind wir in der Dance-Laune. Hier ist Jimmy Somerville. Hier mit den Communards. Der hat nämlich Jimmy Somerville. Make me feel. Ja, aber wir hören Don't Leave Me This Way.
Don't Leave Me This Way.
Und ab geht's hier. Und jetzt setzt das Schlagzeug ein. Jimmy Somerville, Communards.
Gay Pride.
Yeah. So wird gefeiert bei Böhmermann und Schulz. Ja, das war mal ein richtiges Drama, ne, Jan? Gab's das auch? Hier ist Sanft und Sorgfältig. Herzlich willkommen. Wir sind immer noch dabei, Jans Geburtstag vorzubereiten hier.
Dankeschön.
Umräumen in den Köpfen. Gab's auch schon mal so einen richtigen Familienkrach? Kannst du dich daran erinnern, wo es richtig gescheppert hat? Nee? Immer alles harmonisch abgelaufen?
Ich erinnere mich an Sachen, aber an die ich mich wirklich erinnere. Aber das waren immer, nee. Möchte ich nicht öffentlich erzählen. Aber kein schlimmer Krach oder sowas. Aber irgendwann, wenn dem Alkohol dann einigermaßen zugesprochen wurde, da gab es schon Situationen, die heute immer noch Stoff für lustige Anekdoten bieten. Weil wenn du aus einer großen Familie kommst, Leute, die mit großen Familien unterwegs sind, wissen das. Es ist halt so es ist kein Gefüge, was immer gleich bleibt. Man streitet sich mal untereinander, man verkracht sich, Geschwister mögen sich mal ein Jahr nicht oder auch zwei und irgendwann kommen sie dann wieder zusammen und so, wie das halt so in Familien ist. Und sie überträgt sich dann auf die Kinder von den Geschwistern. Und das war bei uns auch mal so. Also man mochte sich eigentlich immer also der Konsens war, alle mögen sich, alle halten zusammen. Wenn irgendeiner was hat, dann passt man aufeinander auf und so. Aber natürlich gab's da Schwankungen, Stimmungsschwankungen. Aber so richtig, das glaube ich nicht, das kann ich mich nicht dran erinnern.
Guck mal, da bin ich auch so ein bisschen disillusioniert geworden, wo ich das jetzt gesehen habe, bei vielen Freunden, Bekannten von mir, die Geschwister haben. Ich bin ja Einzelkind, ich habe mir als Kind immer gewünscht, ein kleines Schwesterchen oder einen kleinen Bruder zu haben, mit dem ich spielen kann zusammen. Und ich bin halt sehr isoliert, alleine, das hat aber auch andere Gründe gehabt. Ich war ein sehr komisches Kind. Also ich bin sehr viel alleine aufgewachsen als Kind, sehr viel Zeit alleine verbracht, vom Radio Musik aufgenommen. genommen, mit mir selber gespielt, also mit Fischertechnik meine ich oder so, oder alleine durch den Wald gerannt. Mich haben noch nicht mal fremde Männer angesprochen, wirklich, ich muss so seltsam ausgesehen haben. Ich habe viel Zeit alleine verbracht und ich habe mir immer gewünscht, dass ich irgendjemand habe, ein Geschwisterchen.
Zu hässlich für Kinderschänder.
Ja, das wollte ich gerade, keine Ahnung, oder ich sah schon zu gefährlich und habe kräftige Beine gehabt, wusste, der kann treten, der kleine Junge, den lassen wir in Ruhe. Auf alle Fälle bin ich dann älter geworden, habe mir so Geschwister angeguckt und habe gemerkt, nee, so schlimm ist das gar nicht, weil die meisten Leute, die ich kenne, die Geschwister haben, die haben nie Kontakt mit denen oder sind immer zerstritten mit denen oder es gibt irgendwie Ärger in der Familie. Warum sollte ich mir denn noch so einen blöden Bruder oder so eine Schwester zulegen, die sowieso nur später mit mir um das Erbe meiner Eltern streitet?
Ganz wichtig, es darf kein Erbe geben. Also die Verhältnisse müssen so einfach sein, dass überhaupt keiner sich über irgendwas streitet. Das ist gar nicht die Aussicht auf Reichtum besteht. Mhm. Ich habe auch, also wenn ich irgendwie eines Tages mal Geld anhäufen sollte, in den letzten Monaten, also wenn ich absehe, keine Ahnung, schwere Krankheit oder so, das Lebensende steht vor der Tür, das wird alles verjubelt. Die Kinder kriegen gar nichts, die sollen sich einen Scheiß schön selber erarbeiten. Habe ich keinen Bock drauf, den da irgendwie, weißt du, musst du, glaube ich, abgeben sogar, wenn da irgendwas überbleibt, aber die sollen sich schön alles selber aufbauen, habe ich keinen Bock drauf. So, du kriegst wahrscheinlich nur von Leuten was mit, die sich dann streiten. Die meisten Geschwister verstehen sich eigentlich ganz gut. Es gibt dann so in der Pubertät, da zankt man sich dann mal auch mit den Eltern, aber...
Also ich habe das Gefühl, so, bei vielen Geschwistern ist das so, also Geschwister, so, wenn es zwei sind, zum Beispiel so zwei Brüder, nehmen wir mal oder so, der eine ist immer der Laute, der andere ist der Introvertierte. Es gibt auch so, wenn man Geschwister hat, habe ich immer das Gefühl, es gibt keinen perfekten Mensch. Der eine ist zu laut und ist der wahrscheinlich mit 18 schon in den Knast kommt und der andere ist der immer nur depressiv, schweigend irgendwie mit dem Leben hadert. Ich glaube, dass das gut ist, wenn man ein perfekter einzelner Mensch ist, ohne Geschwister. Einzelkinder haben es besser, weil die müssen ihren Charakter nicht teilen. Weil du wirst ja automatisch geteilt, wenn du ein Geschwisterchen hast. Guck mal, das ist meine Theorie. Sobald du dein Erbgut mit jemandem teilst, also ist der nicht mehr rund und perfekt, weil du merkst, dass die dann unterschiedlich sind. Und dann fängst du an, ab zwei Kinder oder drei Kinder, die einzuschätzen. Ja, das ist der Ruhige, das ist der Wilde, das ist der Verrückte.
Das ist ja auch so.
Ja, aber wenn du einer bist, dann bist du alles. Guck mal, ich bin Einzelkind, ich bin alles. Ich bin alle Geschwister in einem. Ich bin der Wilde, Verrückte, ich bin der Introvertierte. Ich bin der Typ mit 18 in den Knast kommt, aber auch der trotzdem Professor werden kann. Ich bin alles, ich bin ein eigenes Universum. Geschwisterkinder, große, so die so 5, 6, 7, das sind alles nur so Viertelmenschen oder so. Die haben es nicht drauf, die werden nämlich eingeteilt.
Das hat fast so Harald Glückler-Qualitäten. Ich bin ein eigenes Universum. Olli Schulz.
Ich bin ein eigenes Universum. Ich bin alles. Ich bin alle meine Geschwister und alles in einem.
Olli Schulz, ich bin alles.
Ja, ich bin, weißt du was, und du hast Geschwister, du bist zwei oder drei Öltanks, aber nur einer von den Öltanks. Aber ich bin ganz...
Dafür habe ich gelernt, mich mit anderen Leuten zu arrangieren, so einigermaßen.
Ja, und ich muss das gar nicht erst, weil ich weiß, dass das irgendwie nichts bringt.
Ja, aber das ist doch schön, dass die, weißt du, diese Unterschiedlichkeit der Menschen, das macht doch das Tolle an unserer Gesellschaft aus, um mal so ein bisschen Joachim Gauck hier in die Sendung reinzubekommen. Das ist doch das Schöne, was uns zusammenhält. Oder dass wir alle unterschiedlich sind, Olli.
Aber diese Unterschiede sorgen ja auch dafür, dass du nur noch so halb, also wenn, nimm mir mal hier berühmte Geschwisterpärchen oder so.
Ganz ehrlich, Olli, Einzelkinder haben für mich in Deutschland nichts zu suchen, ganz ehrlich. Einzelkinder sind für mich keine Menschen.
Steffen Brüllberger oder was?
Steffen Brüllberger. Einzelkinder haben für mich in Deutschland nicht zu suchen. Ganz ehrlich. Ich sag dir das ganz ehrlich, Olli.
Wieso denn?
Für mich sind Einzelkinder keine Menschen. Das sind für mich Tiere oder sowas.
Ja, du bist
doch schlimmer. Weißt du, wenn ein Delfin am Strand stirbt, da weine ich mehr, als wenn ein Einzelkind stirbt. Ganz ehrlich. So.
Oh, das habe ich auch gesehen.
Für mich keine Menschen. Der Delfin, der hat mir so leid getan.
Habe ich auch gesehen.
Hab mein Facebook direkt geteilt. Die Schweine mit dir, Selfies verbieten!
Stefan, du hast recht.
Selfies machen Delfine kaputt!
Oh, ja.
So! Delfine ins Meer! Einzelkinder auch!
Da haben wir in Argentinien im Kreis gemacht und haben sich um den Babydelfin gestellt und den zu Tode fotografiert. Das ist wirklich wahr. So, jetzt müssen wir weitermachen. Wir dürfen nicht so viel über die eigenen Gags lachen lernen.
Wir haben den Kreis gemacht, haben den Delfin tot fotografiert. Ja. Es ist wirklich, Leute, ganz im Ernst, es ist zwar ein Delfin und so, es ist zwar schlimm.
Es ist auch scheiße und dumm, aber es war wirklich heute Morgen in allen Medien. Also es war überall.
Ja, weißt du was,
ich habe den Fernseher angemacht um 11, als ich aufgestanden bin. Ja. Und es lief überall Delfin im Kreis, also Flashmob um den Delfin und zu Tode fotografiert.
Ich habe schon Angst gehabt, dass mein Video, was ich auf der Seite Döbeln wehrt euch gefunden habe, was mir Till Brummer von Kraftklub weitergeleitet oder gepostet hat, das habe ich dann gesehen in meiner Timeline, wo diese die Flüchtlinge, Frauen und Kinder aus dem Reisebus, auf dem Reisegenuss draufsteht, in Klausnitz in Dresden, in Sachsen ankommen, südlich von Dresden, und da dieser Hass aufgeladene Mob, wir sind das Volk brüllt und die anfangen zu weinen und einfach Angst
um ihr Leben. Das ist das schlimmste Video überhaupt, das habe ich auch gesehen.
Ich habe schon Angst gehabt, dass der Delfin in diesem Video die Show stiehlt, aber zum Glück ist nicht so weit gekommen. Muss man mal ganz kurz sagen, es ist also dieser Übergang von besorgten Bürgern zu einem Angstmob hin zum Hassmob, die sind total fließend. Und ich dieses Video sich anzugucken und das morgens irgendwie auf seiner Facebook Timeline zu sehen, ist wirklich eines der ekelerregendsten Sachen,
ja, die ich in den letzten Wochen gesehen habe. Und komplette Verachtung für jeden, der sich vor diesen Bus gestellt hat, für jeden von diesen einzelnen Einzeller. Und wenn ich das auch höre, wie die denn so brüllen, es tut mir auch leid, ich will jetzt auch nicht über Dialekt oder irgendwas reden, aber wenn man diese Dummheit wirklich schon in diesen leiernden Stimmen hört, die so, wir sind das Volk, ihr seid nicht das Volk, ihr seid der Bodensatz, ihr seid die Scheiße, ganz ehrlich. Und ihr habt nichts mit dem Volk zu tun. Keiner will euch. Keiner will Leute haben, die vorm Reisebus stehen und brüllt, wir sind das Volk, und irgendwelchen Menschen, die gerade aus dem Krisengebiet kommen, irgendwie Angst machen. Ganz ehrlich, da muss ich, also, ihr seid nicht das Volk. Ihr seid wirklich nur die dümmsten Schweine. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen, oder? Man schämt sich jede Sekunde, die dieses Video läuft.
Das ist wirklich furchtbar. Und ich
komm, jetzt haben wir gerade die gute Stimme. Wir wollten über deinen Geburtstag reden. Wir wollten darüber reden, dass Einzelkinder besser sind als Geschwisterkinder. Jetzt,
wir hatten nee, du wolltest, ja. Geschwisterkinder, weißt du, das ist ja, ein alter Kollege von mir sagt immer, quasi jetzt aus Elternsicht, beim ersten Kind, wenn das Kind einen Schnupfen hat, fährst du in die Uniklinik. Beim zweiten Kind geht's ins Kinderkrankenhaus. Beim dritten Kind zum Hausarzt. Und beim vierten Kind kriegt das halt ein Pflaster. Fertig.
Und beim fünften Kind,
Das fünfte Kind kann selber sehen, wie es klarkommt.
Genau, das fünfte Kind wird direkt in der Einkaufspassage geboren und dann sagst du, na, nun mach, nun komm hin. Ja.
nun mach hin, da ist Deichmann, kauf dir Schuhe und bring dir Laufen bei.
Ja,
okay. Nee, weil das ist tatsächlich so, dass wenn man mehrere Kinder hat, ich sag mal, diese Aufmerksamkeit, diese ganze Berlin-Mitte-Spirit, dieses ganze, unser Kind muss Yoga lernen mit zwei und es soll Manager werden und da muss viel Energie in das Kind rein und sowas, das lässt schlagartig nach, wenn man mehrere Kinder zu betreuen hat, einfach weil man gar keine Zeit und auch keinen Bock darauf hat, das dann alles zu machen und das auch nicht hinbekommt. So, und dann wird man einfach automatisch ein kleines bisschen vernünftiger und haushaltet mit seiner Energie ein bisschen besser. Und deswegen glaube ich, dass ich meine, man kann natürlich auf der einen Seite sagen, Einzelkinder sind so verwöhnt und sind deswegen später ehrgeizig, um dieses Verwöhnlevel auch als Erwachsener weiter einzuholen, weiter zu haben. Und deswegen versuchen sie das quasi durch ihr Engagement, das zu erreichen. Man kann aber auch sagen, Geschwisterkinder sind in einem Klima des Wettbewerbs geboren und sind deswegen gewöhnt, sich durchzusetzen und schaffen es deswegen später. Man kann aber auch mit den gleichen Begründungen Sachen schlecht oder gut reden. Deswegen
aber Jan, schaffen es ich muss dir mal was fragen. Ich sehe ja auch, dass du hast letztes Jahr vor allem auch einen sehr, sehr erfolgreichen Lauf im Fernsehen gehabt, im Medienbereich und so. Ein kleiner, also es war für einen Typen wie dich, von dem man wirklich nicht viel erwartet, weil es ein ganz schön dickes Ding, was du da abgerissen hast. Ach, und jetzt, es läuft gut. Jetzt ist meine Frage, wie eitel bist du? Würdest du damit leben können, wenn deine Kinder erfolgreicher sind als du, erfolgreichere Medienmacher, wenn die schnell, oder drosselst du die gleich, dass die keine Chance haben, da irgendwie
ranzukommen?
Dass du der Übervater bist, der große Fernsehmogul, der irgendwie alles gerissen hat und die Kinder leiden darunter und leben im Schatten deiner großen Präsenz.
Nee, aber du weißt, Olli, dafür ist es dann ja eben doch zu sehr Job und dafür möchte ich auch vor allen Dingen, dass die Kinder was Vernünftiges lernen und nicht da so reinschlittern in diese ganze Angelegenheit. Und warum man diesen Job macht, den wir machen, das hat ja auch wenig mit irgendeiner beruflichen Qualifikation zu tun, sondern es ist eine Mischung aus einer pathologischen Persönlichkeitsstörung und irgendeinem freidrehenden Enthusiasmus und Engagement für Sachen, die sonst keiner geil findet. Das ist ja, ich sag mal, das ist eher ein großer Zufall, dass man sowas überhaupt schafft oder das überhaupt machen kann beruflich. Und deswegen, ich würde mir einfach wünschen, dass meine Kinder was Vernünftiges lernen. Ich fände es einfach gut, wenn die gar nicht den Ehrgeiz entwickeln.
Pyrotechniker zum Beispiel.
Ja, oder ich einfach eine gute, wenn die Tochter eine gute Tischlerin wird oder sowas. Oder der Sohn, keine Ahnung, ein guter Kindergärtner oder ein Erzieher oder sowas. Das sind so Sachen, fände ich cool. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass man da jetzt Kinder klein halten muss oder sowas, wenn die dann merken, eine ist eine tolle Sängerin oder die andere kann dann irgendwie... Kann irgendwelche Sachen, die man fördern möchte, dann soll die fördern, wann es geht natürlich.
Ich finde es ja gut, wenn meine Kinder irgendwas machen, was ich gut finde, was mich ja unterhält. Zum Beispiel wirklich Pyrotechniker. Stell dir mal vor, es ist ein Sohn, der immer im Garten irgendwie im Brandschutz, der immer so Mandel rumrennt und die derbsten Feuerwerke macht, weil er irgendwie wieder, weil er für Peking oder so trainieren muss, weil da nächstes Jahr die Silvester, hier die Olympiade ist irgendwie... Die D-Böller-Olympiade. Und dann sitzt er immer im Garten und macht die derbsten Sachen da, so hier so Riesensonnen und so. Und du guckst dir das einfach an, sagst, mein Sohn, ey, und fühlst dich da...
Ja. Aber das, ehrlich gesagt, das geht doch schon, wenn im Kindergarten die Kleinen irgendwelche Theaterstücke aufführen, dann fange ich mal schon an zu weinen, weil ich mal denke, weißt du, meine Kinder, die können die Texte auswendig, die können Texte lernen. Die sind doch nicht so dumm, wie alle sagen.
Wenn ich jetzt nicht das iPad Pro vor meinem Gesicht hätte, um die ganze Scheiße zu filmen, könnten sie sehen, wie stolz ich bin.
Ja, das muss man auch nochmal sagen, liebe Eltern. Also, wenn sie schon das Geld haben, sich so ein iPad zu kaufen, trotzdem, die meisten iPhones haben inzwischen auch eine Kamerafunktion. Es sieht einfach ein bisschen diskreter aus, als dieses riesige iPad vor die Fresse zu halten. Egal, ob jetzt irgendwie Geburtstag ist oder Schulaufführung oder so, das mit dem iPad, das sieht einfach zu gewollt aus. Das ist einfach stillos. Wir müssen Musik machen, die erste Stunde ist vorbei. Das geht heute so schnell. Wir wollten über so viel reden. Ich hau schon bei der Faust hier auf den Tisch. Hier ist Sanft und Sorgfältig, die große Unterhaltungssendung für Jung und Alt. Jan Böhmermann hat nächsten Dienstag Geburtstag. Wir überlegen uns ein bisschen, wie er feiert. Und wir umräumen in den Köpfen.
Ich esse einen Donut gerade übrigens mit Schokostreuseln. Gab's heute beim Bäcker im Angebot. 3 Stück für 2,40. Da habe ich gedacht, greife ich zu. Esse ich. Mache ich.
Kann man nichts sagen.
Scheiße auf die Figur. Kann man nicht meckern. 2,40 Euro, das sind 1,20 Mark.
Das kann man nichts zu sagen.
So, ich nehme mal noch einen Mark um.
Jetzt, Another One Bites the Dust. Nee, anderer Song. Bicycle Race von Queen. Lass uns Bicycle Race.
Das ist ein guter Song. Anderer Song. Bicycle Race.
Bicycle Race von 1978 von Queen. Los geht's. Dring, ring. Yeah. Sanft und sorgfältig. Willkommen zur zweiten Stunde. Das ist die Action-Radiosendung mit Jan Böhmi Böhmermann.
Bam, 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 bam. Yeah. Gold rauchen.
Und mein Name ist Olli Schulz und wir sind zurück.
Yeah. Heute Vorsicht, Olli! Eine Handgranate!
Oh. Achtung! Oh. Oh, komm. Achtung, rüber zum Wagen, komm! Ich geb dir Feuerschutz!
Bam, 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 bam.
Vorsicht, die Ossis kommen! Hallo, herzlich willkommen!
Nee, nein, die Ossis, die sollen ruhig kommen. Ist doch schön. Ich habe nichts gegen Ostdeutsche. Die meisten sind ganz nett. Ich habe sogar Freunde, die sind Ostdeutsche. Ich habe gar nichts gegen Ostdeutsche.
Ich habe sogar welche, ich kenne sogar welche aus dem Westen, die können verteuflisch gut den Ostdialekt nachmachen.
Wirklich?
Das gibt's. Und dann sitzen wir abends in der Kneipe und machen uns lustig. Die dekadente Sendung. Jan, ich habe zu Hause bei mir, ich will dir mal was erzählen.
Olli von Schulz.
Ich will was erzählen. Weißt du, was ich gemacht habe letzte Woche?
Ja.
Ich habe mein Wohnzimmer umgestellt. Ich saß 2 Stunden in Unterhose nach dem Duschen auf meinem Sofa und habe mir überlegt, was kann ich hier schöner machen? Und eine Sache, die mich seit langer, langer Zeit wahnsinnig macht, sind diese ganzen Anschlüsse. Ich habe ein altes iPad mit diesem breiten Anschluss, dann habe ich ein neues, ein kleines Mini-iPad mit einem kleinen Anschluss, dann habe ich ein AirBook und dann habe ich auch noch ein altes Handy mit einem ganz anderen Anschluss. Und diese ganzen Anschlüsse waren auf so einer Fensterbank, auf so einer Leiste, ja? Habe ich auf Schuko, weißt du, habe ich einen Schuko-Stecker
selbst zusammengelötet. Ja.
Nee, und pass auf, ich hab's so gemacht. Ich bin mit Schuko, das ist total anstrengend gewesen. Mit Schuko auf Mini-Klinke, mit der Mini-Klinke auf Cinch und dann bin ich über Bluetooth gegangen, über Wireless LAN und dann habe ich das Ganze aber mit so einer DI-Box wieder verbunden und dann mit dem Kabelbaum auf einen Neuner.
DI-Box.
Und dann,
außerdem noch ein Monitoring.
Und dann bin ich über das Monitoring gegangen, dann wieder über Schuko und das war ein ganz großer Hackmack bei mir in der Wohnung, weißt du?
Schuko. Ja, da muss immer der Mischer von Deep Purple muss immer kommen, damit du Musik hören kannst und dein Handy aufladen kannst im Wohnzimmer.
Genau. Und das hat mich tierisch genervt. Dann habe ich das Sofa gehoben, das Sofa, und hab gesehen, da ist ein Dreierstecker ist da unter. Dann habe ich den Dreierstecker genommen und habe den auf einen Sechserstecker gemacht. Weißt du, mit Mini-Klinke auf ein XR-Kabel und dann verlängert. Also Quatsch. Also ich habe es alles gemacht. Und jetzt gucken die Anschlüsse unter meinem Sofa raus. Das heißt, ich sitze auf dem Sofa. Vor mir ist der Wohnzimmertisch. Der hat übrigens so, der ist so zweistöckig. Und da liegen unten im zweiten Stock, also unter dem Tisch, liegen all meine Elektrogeräte. Und ich muss nur noch den Stecker unterm Sofa so einmal greifen und kann nur anschließen. Das ist eine geniale Idee. Jetzt sind alle Geräte immer aufgeladen. Ich bin so oft durch die Wohnung gelaufen und nichts war aufgeladen. Außer meine Sexualität. Sonst nix. Und jetzt sind wieder die Geräte aufgeladen. Und ich bin komplett leer. Ist das nicht gut?
Aber hast du denn auch die Möbel groß verändert? Oder wann ist
ja, ich habe so die Möbel verändert. Ich habe mir einen Wohnzimmertisch bei IKEA gekauft. Dann habe ich, hab ich meine Arbeitsplatte. Ich habe so einen
Arbeitstisch. Du musst ja nicht mehr zu IKEA gehen. Du kannst ja jetzt auch zum Roten Stuhl oder sowas.
Ich will da kaufen, wo die einfachen Leute kaufen. Ich kaufe die Sachen, die das einfache Volk bei IKEA kauft. Lass es dann aber teuer umlackieren. Und zwar
so, Effektlack.
Effektlack, genau. Dass es aussieht, als wenn es nicht von IKEA ist, sondern aus einem guten Laden. Aber ich gehe da kaufen, weil dann höre ich ab und zu so, wenn man muss ja ewig lange bei IKEA an der Kasse stehen. Das dauert ja ewig. Trotz diesen ganzen
schrecklich.
Und dann so hin, ach guck mal, ist der Olli Schulz.
Letzter. Guck mal, der kauft auch noch bei Ikea. Der ist echt so, der lebt wirklich noch so wie, also das ist noch, der ist noch Mann geblieben und so, Mensch geblieben und so. Das mache ich halt. Und dann grinse ich noch so nach hinten und sag so, ah, ab bei Ikea. Und dann alle denken so, geil, Olli Schulz kauft noch bei Ikea. Und dann fahre ich nämlich zu so einem Laden, da fahren eigentlich so Typen hin, die sich ihre Autos aufmotzen lassen. Und dann so Pimp My Car und so. Und da lasse ich mir dann von so tätowierten, langen, bärtigen Leuten irgendwie, dann irgendwie den auftunen, den Wohnzimmertisch und so. Dass der so Features hat. Und das kommt dann
schlecht.
Ja. Und auf alle Fälle habe ich den Fernseher umgestellt. Der Fernseher war immer bei mir auch auf der Fensterbank. Jetzt steht er auf der Kommode. Also ich habe so eine alte Kommode, die habe ich letztes Jahr selber abgeschliffen. Und dann sitze ich jetzt anders. Jetzt sitze ich so, wenn man reinkommt, sieht man den Fernseher nicht gleich. Dann sieht es so aus, als wenn ich gar keinen habe.
Das ist gut. Das hier ist ja gut. Was hast du mit den ganzen Büchern gemacht? Wo sind die denn bei dir jetzt?
Die Bücher sind jetzt im zweiten Teil des Wohnzimmers, im Westflügel. Da habe ich meine beiden großen englischen, ich habe ja so eine englische Bibliothek mit so einer Leiter.
Superschön. Wie in Hogwarts, ne, in der Bibliothek. Das ist genau. Da muss man echt sagen, das sieht ganz toll aus. Also Ollis Bibliothek ist wirklich, da kannst du fast so wie in so einem englischen Landhaus so Szenen aus Rosamunde Pilcher drehen, weißt du, wo dann so einer in so einem Tweet-Jackett sitzt mit so einem Neufundländer unten. Und dieser Kamin ist toll bei den Büchern. Das ist echt super.
Der Kamin ist toll. Man muss natürlich aufpassen, dass da nicht irgendwann alles abfackelt. Aber zum Glück ist das Bücherregal nur 2 Meter breit. Wenn man die Kamera nach rechts oder links schwenkt, sieht man natürlich die ganze Samantha Fox Poster in meiner Wohnung, die ich seit 1985 da hängen habe. Aber diese kleine Ecke sieht so aus, als wenn ich wirklich eine Leseratte bin. So.
Ja. Das ist aber nicht
gar, aber es ist wirklich, und weißt du, und seit es bei mir jetzt habe ich sogar wieder Apple TV angeschlossen, es wirkt jetzt wie so eine Apple Werbung, aber es gibt auch noch andere ganz tolle Sachen natürlich, so
Android TV, Netflix, Amazon Prime, genau. Netflix, alles. Oh, das ist, muss man mal, diese Woche ging los Better Call Saul, Bob Odenkirk, der Saul
Staffel?
Goodman aus Breaking Bad. Diese Woche geht's los, kann man bei Netflix gucken. Diesmal, glaube ich, auch sogar bei Netflix Deutschland. Die erste Staffel war ja nur in Netflix Amerika. Da musste man immer diesen blöden VPN-Filter dazwischen.
Ich habe die erste Staffel von
Verbindung tunneln.
Better Call Saul immer noch nicht gesehen.
Musste man machen.
Habe ich nicht gesehen, weil da war mir zu wenig Euphorie. Ich warte inzwischen, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich muss die Serie mir sorgsam aussuchen, die ich mir anschaue. Und wenn ich mehr
so viel Zeit.
Ja, man muss sich um andere Sachen kümmern. Zum Beispiel Wohnung umstellen. Und dann, wenn nicht genug Euphorie in der Szene, in der Fernsehserienszene herrscht.
Also Serienszene.
Genau. Wenn ich merke, die Leute drehen dich komplett ab. Dann gucke ich es nicht mehr. Und bei Better
Call Saul, wenn die Preise für Serien am Cotti verfallen, weißt du, wenn du siehst, der Dealer, der die DVD mit Better Call Saul hat, dass er die schon immer mitgeben möchte mit so einer Walking Dead DVD, hier kriegst du die mit umsonst, dann weißt du schon, das lohnt nicht, die zu gucken.
Ja, Walking Dead bin ich auch nach der zweiten Staffel ausgestiegen, fehlt mir auch noch. Die letzte Game of Thrones Staffel habe ich auch noch nicht geguckt.
Die ist aber gut.
Ja, ich habe Fargo zu Ende geguckt, fand ich super.
Mega.
True Detective, zweite Staffel, auch bin ich ausgestiegen, war mir zu öde, die erste Staffel war einfach zu gut. Was habe ich noch gesehen? Ich habe mir den neuen Tarantino angeguckt.
Hast du letzte Woche schon erzählt.
Ja.
Und Modern Family ist nichts für dich, oder? Weil das habe ich jetzt für mich entdeckt, wenn man das so schön weggucken kann und das nicht so belastet.
Mit Al Bundy meinst du die Sendung?
Ja, genau.
Hab ich schon vor Jahren gesehen.
Ed O'Neill.
Ja, habe ich schon vor Jahren gesehen.
Komplett durchgeguckt, oder was?
Nö, die ersten 3 Staffeln habe ich mir angeguckt und dann war ich auch bedient damit.
Also okay. Ich gucke da gerne mal wieder rein, abends oder so. Ich habe jetzt gestern Abend, wollte ich Cesario noch gucken, mit Benicio del Toro.
Oh. Was ist das? Worum geht's da?
Da geht's, ich glaube, es ist Emily Blunt und Benicio del Toro spielen FBI, ist so ein Action-Ding. Ich finde ja immer ganz geil, bei Rotten Tomato nach den Bewertungen zu gucken. Da kann man sich echt ganz gut drauf verlassen.
Rotten Tomatoes im Internet so eine Bewerteseite, wo man so...
aber eine ganz gute. Also das ist tatsächlich eine, da kann man sich einigermaßen drauf verlassen. Also zumindest treffen sie meinen Geschmack.
Yeah.
Und ich gucke selten Filme, die unter 50% sind. Also wo so eine... ganz schlimm so bei... Obwohl, außer mit Ausnahme vielleicht Filme von Will Ferrell, Comedy-Filme haben da schlechte Bewertungen. Manchmal auch zu Unrecht, weil Leute einfach das Genre Comedy-Film komplett ablehnen. Findest du auch scheiße, oder? Lustige Filme?
Anchorman ist der beste Film mit Will Ferrell. Kennst du den?
Ja, natürlich. Anchorman 2 fand ich dann wiederum nicht so geil, weil er so sehr auf dem ersten basierte.
Ja.
Aber ich finde, es gibt wirklich in komischen Filmen große Qualitätsunterschiede und man kann die nicht einfach alle ablehnen. Das darf man nicht machen, so ein Genre einfach ab.
Wollen wir heute die großen 5 amerikanischen Komödien machen, Jan?
Ja, wir können auch die großen 5 Komödien of all times machen, die uns am meisten geprägt haben.
Das ist aber zu schwer.
Denk mal, wenn du international denkst, dann kannst du, passend zur Berlinale übrigens, passt doch schön als Thema, kannst auch Otto mit reinbringen, Harpe, Loriot und so Scheiß.
Das, also sind die ich jetzt schon, eigentlich ist bei mir dann klar, Teil 5, also könnte ich jetzt auch so runterrattern. Nee, machen wir aber nicht, wir machen heute die großen 5 Komödien.
Dance Hits, ne? Oder gut, die Russen 5 komisch. Wir brechen eine Lanze für komische Filme heute in der Sendung. Das ist doch eine gute Idee.
Genau, das machen wir heute. Fangen wir an gleich danach, also wenn wir jetzt hier, wie lange müssen wir noch, haben wir noch ein bisschen Zeit? Nee, wir sollen hier aufhören zu reden, ich krieg schon hier wieder. Das ist übrigens kein schönes Zeichen. Mir hat mal, als ich noch Ordner war, hat mir mal ein, also ich habe als Ordner gearbeitet früher bei Konzerten und einer musste immer
als Leitsordner
den Fotografen sagen, nach 3 Liedern ist Schluss. Und wenn die dann 3 Lieder fotografiert haben von der Band, die gerade gespielt hat, dann hat man dieses Zeichen gemacht hier mit Hals absäbeln. Was ist Schluss, ne? Mhm. Und dann ist mal ein Fotograf auf mich zu, bei das Zeichen macht man nicht, das geht gegen meine Menschenwürde und wollte mich dann so angreifen. Seitdem sind wir sehr gute Freunde. Stefan Malzkorn heißt er. Ich grüße dich an dieser Stelle. Der hört nie unsere Sendung, weil der immer fotografiert. Das ist ja geil. Und Susanne Wünsch hat das Zeichen auch gerade gemacht. Das ist gegen meine Würde als Radiomoderator.
So. Radiomoderatoren haben keine Würde, Olli. Das müsstest du doch eigentlich wissen.
Ja. Hast du noch einen Songwunsch?
Ich könnte jetzt mal kurz gucken, was ich mir wünsche, aber du könntest, wenn du schnell einen raushaust, dann spannen wir die Leute nicht so lange auf die Folter.
Ach, das kann man ja alles zusammenschneiden.
Ach so, das ist eine gute Idee, stimmt, dann warte mal ganz kurz. hier ist, hier ist die Steve Miller Band und Joker. Einfach nur, weil ich es kann. Ist doch nicht schlecht, oder?
Außerdem ist es ein obwohl Steve Miller hat auch Jet Airliner gesungen, den finde ich ja noch ein bisschen pfiffiger. Kennst du den?
Ja, oh,
Big Old Jet Airliner. Hier ist Steve Miller. Übrigens geschriebenes Original von Paul Pina Blinder. Schwarzer Blues-Gitarrist, der auch noch im Rollstuhl saß. 2005 oder 2006 gestorben ist. Das Original kann man sich bei YouTube angucken. Paul Pina heißt der. Pina geschrieben. P-E-N-A. Gibt eine ganz fantastische Story über diesen Sänger. Hier ist Jet Airliner, allerdings in der Steve Miller-Version. Herzlich willkommen zurück, sanft und sorgfältig. Wir räumen um in unseren Köpfen. Und jetzt müssen wir nochmal unsere Köpfe richtig anstrengen, Jan.
Es ist soweit,
es geht los.
Jetzt kommt, Achtung, jetzt. Los geht's.
Warte, ich muss aufstoßen.
Was ist eigentlich aus da ist er.
Die großen Fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute geht es um die großen 5 Komödien, die witzigen Filme. Und die werden jetzt mal schnell aus der Hüfte geschossen. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich nicht irgendwas Großartiges, Gutes vergessen werde. Ich werde jetzt einfach mal loslegen und 5 Sachen sagen, von denen ich denke, die haben mich geprägt, die fand ich witzig. Komödien. Auf Platz 5 bei mir, ja? Jan? Ja.
Los geht's.
Der erste Film mit Steve Martin, den er je gedreht hat, ich glaube von Carl Reiner, der hat Regie geführt. Der Film heißt Reichtum ist keine Schande. Auf Englisch einfach nur The Jerk. Das war, nachdem Steve Martin lange Zeit schon Saturday Night gemacht hat, wahnsinnig gut. Er war in dieser legendären Saturday Night-Besetzung mit John Belushi, mit Dan Aykroyd, mit Chevy Chase, mit all diesen großen Ikonen damals der amerikanischen Comedy. Und sein erster Film, der ist gespickt mit ganz tollen Momenten. Der ist wahnsinnig witzig. Steve Martin zeigt, was er alles kann. Er spielt Banjo in dem Film, er jongliert in dem Film. Er improvisiert sehr viel. Der Film ist sehr, sehr drollig. Es geht darum, dass Steve Martin bei einer schwarzen Familie aufwächst und er ist irgendwie mit 30 feststellt, dass er irgendwie gar nicht dazugehört. Und dann schicken sie ihn raus in die weite Welt, weil er hat eine Idee und er will Erfinder werden, soweit ich mich erinnere. Und dann passiert eine Geschichte nach der anderen. Ganz toller Film. Muss ich mir mal wieder angucken. Heißt auf Deutsch Reichtum ist keine Schande. Natürlich in der Originalfassung gucken. The Jerk mit Steve Martin. Ganz toller Film.
Bei mir ist auf Platz 5 auch ein amerikanischer Film mit Charlie Sheen in der Hauptrolle. Stapft in den Fußstapfen von der nackten Kanone, die jetzt mal unerwähnt bleibt, obwohl die eigentlich quasi...
Nein, die nackte Kanone wollte ich jetzt auf Platz 4 wählen.
Ja, also bei mir ist auf Platz 5 Hotshots. Hotshots, quasi eine Parodie vom Actionfilm Charlie Sheen als großer Protagonist noch vor seiner großen Koksnutten, oder wahrscheinlich sogar mittendrin, man weiß es nicht. Man sieht ihn auf jeden Fall noch nicht an, er ist jung. Und das ist ein wahnsinnig lustiger, komischer Film, der gar nicht so sehr storymäßig überzeugt, sondern einfach mit so kleinen Nummern und tollen Parodien auf Filme. Fand ich als Jugendlicher ganz toll. Ich habe es mir letztens wieder angeguckt und muss sagen, ich weiß, warum ich das toll gefunden habe als Jugendlicher und jetzt eigentlich immer noch respektiere. Finde ich, ist ein guter Genrefilm. Also finde ich gut.
Gut, dann mache ich ganz schnell weiter. War das eigentlich ein Zucker Abrahams Film? Auch wie die, also das da, damals.
Oh, das weiß ich nicht. Die nackte Kanone immer gemacht haben, ne?
Die nackte Kanone gemacht haben, die Reise in ein unglaublich verrückten Flugzeug und auch
Hotshots ist, ich guck mal kurz, 1991.
Regisseur ist Abrams.
Abrams. Ja. Abrams. Und die Zuckerbrüder haben das, genau. Bei mir auf Platz 4 muss ich dann einfach sagen, Nackte Kanone. Also habe ich damals gesehen, war eine Offenbarung für mich. War mega guter Slapstick. War einfach lustig. Hm. Ist immer noch witzig. Der erste Nackte Kanone, da sind so viele gute Gags drin. Und das ist jetzt auch diese Bewertungsskala, jetzt Filme da drüber zu setzen. Also auf alle Fälle sage ich jetzt mal Nackte Kanone, der erste Teil. 2 und 3 hatten auch noch starke Momente. Aber der erste, der war einfach schön dumm lustig. Und wenn man das Gehirn runterschraubt, dann kann man da alle 2 Minuten lachen und grinsen bei dem Film. Ja.
Bei mir auf Platz 4 ist Kein Pardon mit Harpe Kerkeling, Heinz Wäscher. Wir haben gerade eben schon ein Zitat daraus gebracht. Es ist so gut geschrieben, ein wirklich fantastisches Buch, toll geschrieben. Etwas hölzern performt, das macht aber nichts, tut dem Spaß keinen Abbruch, denn das ist einfach ein tolles Drehbuch. Die Geschichte eines jungen Mannes, der im Fernsehen berühmt wird und am Ende quasi zu dem schrecklichen Abziehbild eines Fernsehmoderators wird, das er nie werden wollte. Also eigentlich so ein bisschen unsere Geschichte, Olli, oder?
Ja.
Ist es nicht ein kleines bisschen so?
Ist wie die Supernasen auch so ein bisschen auch und so, ne?
Aber Kein Pardon, wirklich Harpe Kerkeling toll gespielt, der junge Harpe Kerkeling, rank und schlank, damals noch
quasi. Aber Heinz Schenk war
heterosexuell.
Heinz Schenk war damals der Star in dem Film. Der hat so abgeliefert, das war wahnsinnig gut. Und Elisabeth Volkmann als die Mutter von Harpe Kerkeling.
Auch fantastisch.
Die Corregataps, Heinz Wäschers Corregataps.
Auch der Vater von der Opa. Wie heißt der Opa nochmal?
Ich weiß
Opa,
nicht,
Henne.
Nee, der Henne ist der Henne ist der den Henne. Die Lisbeth hätte den Henne heiraten sollen.
Bollerwagen. Also viel, also in meiner Familie gibt es viele Zitate aus. Also zum Beispiel mit dem Bollerwagen wird gerne mal, einer sich zu sehr beklagt, wird gerne mal.
Bollerwagen. Der Film hat so ganz viele legendäre Szenen. Und er lief neulich nachts um am 1. um 1.30 Uhr. Und da habe ich nochmal gesehen. Der Film hat wahnsinnig gute Momente, ja. Ist das dein Platz 3?
Ja. Ne? Das war mein Platz 4 war das jetzt gerade. Aber okay, wobei man ihm fast Unrecht tut,
dieses Bewerten ist alles Blödsinn und Quatsch und so. Ich mache jetzt einfach mal auf Platz 3 den ersten Otto-Film, weil ich den damals als Kind gesehen habe und einfach wahnsinnig witzig fand. Und da auch so viele Zitate sind, die man jahrelang benutzt hat. Ich weiß, dass es immer schwer ist, für jüngere Leute heute noch zu verstehen, warum Otto Walkes irgendwie für mich eine große Nummer ist oder viele andere. Aber damals war der wirklich eine Revolution, weil der einfach so viel Energie hatte und weil der so viele gute Sachen gemacht hat. Dass man, das war ein Bombardement an Slapstick und guten Sachen. Und der erste Otto-Film, der ja auch geschrieben wurde von Robert Gernhardt, also von diesem legendären Trio da, von Leuten, die ja für ihn gearbeitet haben.
Das war so ein Quartett, oder wir haben das schon mal in einer Sendung gehabt und ich habe, glaube ich, einen Namen vergessen, hat damals mega Ärger
bekommen. Knorr.
Piet Knorr,
und den. Egal. Auf alle Fälle, ja, Otto 1.
Sorry.
Otto 1 hat
Bernd Fahr, Piet Knorr.
Ja.
Ich krieg's gleich mal zusammen.
Egal. Er hat wahnsinnig gute Momente gehabt und, weil der einfach dazugehört. Ich habe den mit meinem Opa im Kino gesehen und der ist eingeschlafen bei dem Film. Obwohl das ganze Kino hat gejohlt und gebrüllt und der ist eingeschlafen. Und da habe ich immer angestuft.
Otto der Film ist Drehbuch, nur Robert Gernhardt steht hier drin. Das ist ja ein Ding.
Ja, wo steht denn das? Bei Wikipedia?
Nein, Bernd Eilert, Robert Gernhardt, Peter Knorr und
Bernd Eilert, genau.
Ja, sind sie alle.
Sorry. Und weißt du eigentlich, wie Otto Walkes und Robert Gernhardt sich kennengelernt haben? Otto Walkes hat auf der Bühne wohl Gags gebracht. Also erstmal hat er alte Woody Allen Gags früher gebracht in den 70er Jahren, Otto. Und dann hat er auch Witze von Robert Gernhardt aus seinen Büchern geklaut. Und irgendwann hat Robert Gernhardt ihn mal angeschrieben und meinte wohl, das sind übrigens meine Gags, die sie auf der Bühne machen. Und dann hat Otto sich entschuldigt und dann wurden die Freunde. Und dann hat Robert Gernhardt gesagt, ja, dann kann ich ja auch gleich für dich schreiben. Und so sind die wohl irgendwie zusammengekommen. Otto auf Platz 3 bei mir. Bei dir auf Platz 3?
Ist ein amerikanischer Film von Sacha Baron Cohen, Borat. Und zwar die Kombination aus einer fiktiven Person, dieser Typ mit dem Schnurrbart ist jetzt auch gar nicht so alt, ich glaube 10 Jahre alt der Film oder sowas, aus seiner Fernsehsendung und das fand ich immer wirklich spektakulär umgesetzt, wie die das hinbekommen haben, die Leute in den Film reinzuholen, das sind ja teilweise dann echte Menschen, die von diesem Typen brüskiert werden und das, also allein die Art des Filmemachens und diese Kompromisslosigkeit, da diese Kunstfigur durchzuziehen und die Leute einfach so komplett zu brüskieren, finde ich spektakulär. Und vor allen Dingen natürlich also der gesellschaftskritische Moment da dran, dass das quasi durch diesen Irrwitz immer durchscheint, fand ich einfach ein toller Film. Fand ich beeindruckend.
Mein Gehirn
fängt an. Hast du keinen Zugang, oder? Findest du scheiße?
Doch, Borat fände ich gut. Sacha Cohen Baron fände ich auch gut. Bis auf diesen Diktator-Film, der war kompletter Schrott. damit hat er sich das irgendwie eingerissen. Ich finde diese, also am besten ist noch Bruno auf diesem ganzen, wenn du Bruno oder Bruno sagst.
Ja, finde ich aber auch schon scheiße.
Ja, finde ich aber scheiße. Super, bevor er den Film gedreht hat, als er wirklich auf diesen ganzen Model-Events rumgelaufen ist und dann mit denen geredet hat. Das war sensationell. Wie der da die Leute bloßgestellt hat. Das war einzigartig. Jan, wir müssen kurz einen Break machen. Die großen fünf sind wir dabei, die großen fünf Komödien oder witzigen Filme zu machen. Mein Gehirn fängt an zu rattern. Wir werden dieser Rubrik heute nicht gerecht werden, weil es gibt einfach so viele Filme, wo ich gleich, wenn diese Sendung vorbei ist, denke, oh, das ist peinlich, dass man das nicht gesagt hat.
Jetzt, pass auf, hier, jetzt kommt Randy Newman und Love and Be Happy, einfach nur, weil quasi um dem Genre des lustigen Films ein musikalisches
Denkmal
zu setzen. Ja, genau. Randy Newman, Love and Be Happy.
Herzlich willkommen zurück, sanft und sorgfältig. Wir sind immer noch bei den großen fünf Komödien heute. Und Platz 5 bis 3 haben wir
Jingle,
gesagt.
Den Jingle nochmal kurz, weil die Leute jetzt wahrscheinlich finden. Ja, da ist er.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Bam! Bam! Ich kann da keinen Platz 1 nennen, aber wir sind auch erst bei Platz 2 der großen Komödien, lustigen Filme, wie auch immer. Man vergisst jetzt die ganzen Billy Wilder-Filme, man vergisst die ganzen, es ist einfach so umfangreich und komplex, ist der völlige Wahnsinn, diese Rubrik zu nehmen. Trotzdem auf Platz 2 bei mir, aus dem Jahre 1975, Eine Leiche zum Dessert. Mit Peter Falk, mit Peter Sellers, mit allen möglichen großen Stars. David Niven spielt da mit und wer spielt da noch mit? Alec Guinness spielt, glaube ich, auch mit. Unglaublich gute Komödie. Seit meiner Kindheit gucke ich die immer wieder. Spannend, witzig, toller Film. Kann man gar nichts anderes sagen. Ist eine der großen Komödien, die man sich immer wieder angucken kann. Ein zeitloser Klassiker. Ja. Hast du den jemals gesehen?
Habe ich nie gesehen. Ist, glaube ich, so ein spezielles Ding, wo man dann wo man dann mit aufgewachsen sein muss oder was man sich selber... habe ich noch nicht geguckt, nee.
Eine Leiche zum Dessert. Truman Capote spielt übrigens auch selber mit in dem Film. Und das ist
wirklich... Weißt du, ich denke gerade Monty Python und diese ganzen Sachen, haben wir alles vergessen. Habe ich alles gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also, man wird dem nicht gerecht. Also Monty Python muss auch alles, das muss auch damit rein. Also das Leben des Brian zum Beispiel, das geht eigentlich nicht ohne das zu erwähnen. Helge Schneider, die ersten 00-Schneider-Filme oder so.
Das ist eine also das ist wirklich die, das sind ja alles, das ist ja Bullshit heute eigentlich, so bringt. Das kann man ja gar nicht alles, ne?
Ja, aber ist egal, trotzdem, wir versuchen mal so ein bisschen vielleicht das Schlaglicht der Aufmerksamkeit auf Filme zu lenken, die vielleicht keiner kennt oder wenige Leute kennen. Das ist eine Leiche zum Dessert. Ich gebe dir mal meinen Platz 2 für Leute, die nach Kein Pardon weitermachen wollen. Ich hatte eigentlich Otto der Film auf Platz 2, den hattest du ja gerade schon.
Ja.
Ist es bei mir der zweite Film, der von, glaube ich, Angelo Colagrossi, dem damaligen Lebensgefährten von Harpe Kerkeling und Harpe Kerkeling gemacht wurde, ist Club Las Piranhas mit Angelika Milster und Harpe Kerkeling als...
ja, aber war der so gut?
Der war, also ich würde sagen underrated. Nee, underrated, underestimated. Ja. So ist, glaube ich, richtig. Also der ist sehr gut, auch sehr gut geschrieben, alles ein bisschen hölzern inszeniert und so, sehr konventionell, sehr fernsehfilmmäßig, aber einfach ein fantastisches Buch und einfach ein schönes Thema. Wer schon mal in einem Cluburlaub war oder wer schon mal quasi auf so einer Pauschalreise von TUI oder was weiß ich, LTU war, der wird sich in dem Film noch mehr einfinden können und einfach auch so eine geile...
Wir hätten das aufteilen müssen in deutsche Komödien und amerikanische Komödien.
Ja, hast du eben noch vorgeschlagen. Du hast recht. Das wäre besser gewesen. Platz 1.
Also eigentlich würde ich jetzt natürlich, wenn es nach deutschen Komödien geht, würde ich einen Loriot-Film. Entweder Papa Antepordas oder Ödipus. Ich finde beide sensationell.
Komm, weil ich auch Loriot auf 1 habe. Welcher ist besser? Papa Antepordas oder Ödipus?
Ödipus. Ein
Papa
Ticken, ich finde Ödipus ist ein Ticken besser. Ich finde da einfach diesen Herrn Weber zum Beispiel und diese, da sind so viele kleine wunderschöne Sachen auch drin im Film. Und
schönstes Zitat von kannst du aus dem Kopf ein, zwei Sachen?
Ich kann fast alles, ja.
Aus welchem Film ist Renate guckt nicht nach oben?
Das weiß ich nicht.
In welchem Zusammenhang?
Das weiß ich nicht.
Wo er ihr vorschlägt, um die Ehe zu retten, seinem Filmproduzent Freund schlägt vor, einen Zeppelin zu mieten. Wo da eine Liebesbotschaft drauf ist. Und er sagt dann, Renate, guck nicht nach oben.
Das war bei Papa Antepordas?
Ja, das war bei Papa Antepordas.
Okay, da
Renate, guck nicht nach oben.
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber am besten finde ich immer noch, wenn die da sitzen bei Ödipus, den Spruch, den ich immer noch auch manchmal bringe, und sie werden nicht bedient im Restaurant, oder was, Papa Antepordas, wo jedenfalls Loriot irgendwann den Kellner anschreibt, sagt, Herr Ober, kann ich Ihnen vielleicht was bringen? Und das ist auch immer noch, wenn man nicht bedient wird, ich frage das auch immer noch manchmal, ich finde, das ist so sensationell gut zu sagen, Herr Ober, kann ich Ihnen vielleicht was bringen? Ganz legendäre Szene. Okay, beide Teile.
Meine Mutter
meine Mutter, wo sie auf der Treppe steht und dieses abgesetzt aus dem tiefsten Inneren. Meine Mutter.
Ja, als er aber auch seine Mutter sucht im Haus und nicht findet und dann bei jedem Mal Mama immer hysterischer wird. Mama. Das ist auch Wahnsinn. Aber weißt du, was ist das bei dir auf Platz 1 jetzt oder Platz oder wo
bist du? Ja, aber guck mal, wie traurig, guck mal, wie wir im Mainstream angekommen sind. Jetzt ja. Zitieren wir aus Loriot.
Ja, habe ich auch gerade gedacht, aber es ist auch egal, weil ich nehme jetzt einen ganz anderen Platz 1. Ich nehme den Film, den ich am meisten gesehen habe, den ich am witzigsten fand, ist eine amerikanische Komödie. Auf 1 ist bei mir Peter Sellers in der Partyschreck, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist wirklich der witzigste Film, mit dem ich kenne. Ja. Peter Sellers in der Rolle seines Lebens, sowieso Peter Sellers der größte gewesen. Mhm. Wenn man sich mal genauer mit dem auseinandersetzt, also der war ja wirklich auch ein verrückter Mensch. Und der hat wirklich jede Rolle so gespielt, als wenn er es ist. Und diese Rolle als dieser Inder bei dieser Eröffnungsszene bei der Partyschreck von Blake Edwards übrigens, ist unschlagbar. Das ist somit das Witzigste, was ich gesehen habe und kenne. Und das kapieren aber auch nur Leute, die so klug sind wie ich. Und diese ganze große Fünf-Nummer ist jetzt völlig, wir haben Loriot, wir haben Otto drin, wir haben Peter Sellers, wir haben uns vielen tausend Sachen, kein einziger Woody Allen-Film, kein Helge Schneider-Film, das ist Schrott, wir müssten die großen 100 machen. Da haben wir uns ein bisschen verrannt, aber auch das gehört zu unserer Sendung dazu.
So ist es.
Lass uns nochmal kurz so ein bisschen ruhig ausklinken den Abend.
Oh, jetzt komm, lass uns mal ein bisschen durchatmen, umräumen im Kopf. Ich habe noch eine Sache auf dem Zettel.
Ich habe die Sendung auch ein bisschen durchgeprescht heute, weil ich muss es zur Schule gleich.
Wir sollen das einfach langsamer abspielen, dann kriegen die Leute das besser mit, glaube ich.
Ja, ich glaube, wir waren ziemlich schnell heute.
Ja, Olli, pass mal auf. Folgende Geschichte. Ja. Ich bin eingeladen. Das ist jetzt ich verschwöre jetzt allen, dass das alles, was ich jetzt erzähle, wahr ist. Letztes Jahr war über das, was aus irgendwelchen merkwürdigen, du hast ja gesagt, letztes Jahr war super beruflich und so, stimmt ja auch. Ja. Und einige Sachen sind tatsächlich so nach international bekannt geworden, was ein ganz schmeichelhaft und ein ganz tolles Gefühl ist von dem, was wir so gemacht haben.
Ja.
Und es gab einen Artikel in der New York Times, da wo ich wirklich sage, ist auch scheißegal, was sie da drin schreiben, die können mich auch verreißen, ich bin da einfach ein bisschen stolz drauf, also wirklich auch stolz drauf. Und als dieser Artikel erschienen ist, 2 Monate später, habe ich eine Anfrage bekommen. Ich wurde eingeladen in eine Sendung, und zwar in eine amerikanische Fernsehsendung. Ja. Eine große amerikanische Late-Night-Talkshow.
Wurdest du eingeladen?
Eine bekannte amerikanische Late-Night-Talkshow. Ich möchte jetzt nicht sagen, welche das ist. Ich möchte nur sagen, dass ich das Angebot angenommen habe, dahin zu gehen. Das ist natürlich, wenn man aus Deutschland kommt, als deutscher Komiker aus dem Fernsehen, dass das... Das ist ein bisschen schwierig, weil man ja da weiter hinreisen muss, und findet in New York die Aufzeichnung statt und so. So, und jetzt habe ich die Aufzeichnung, ist noch ein bisschen hin, bis das losgeht.
Ja.
Jetzt habe ich aber ein Problem.
Okay.
Ich spreche nicht gut genug, also ich kann gut, sehr gut Englisch auch verstehen und schreiben und so, aber ich glaube, ich bin nicht lustig in einer anderen Sprache. Ich bin so, weil ich so gut bin in Deutsch,
und
so viel Energie.
Weil dass andere Sprachen bei dir drauf gezahlt haben, du bist wahnsinnig gut mit allem Deutschen.
Aber ich kann nicht die Art von Humor, die in Deutsch funktioniert, ins Amerikanische oder ins Englische übertragen. Es wird einfach anders. Also ich kann mich natürlich artikulieren und kann mich auch verständigen und im Gespräch führen oder so. Aber ich bin, glaube ich, nicht in der Lage, auf demselben Niveau lustig zu sein, wie ich das versuche in Deutschland auf Deutsch zu machen. Und das ist ein großes Problem, weil ich da eingeladen bin. Ja. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das da hinzufahren und das ernsthaft auch mich vorzubereiten und so, alles,
was du sollst da als macht. Gast in der Sendung auftreten.
Ich sitze quasi, eine sehr bekannte, große amerikanische Late-Night-Show.
Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon.
Ich möchte das nicht verraten, ich möchte da noch nicht drüber reden, und ich werde auch nicht sagen, wann ich da bin. Mhm. Hinterher sage ich, ich war da, und dann wird man es ja eh raus. Wenn ich da war, dann wird man es ja eh mitbekommen. So. Und ich habe jetzt schon angefangen, ich habe mir jetzt wirklich über 7 Ecken, über so ein paar amerikanische Autoren, die ich kenne, irgendwie jetzt einen Tandempartner organisiert. Der sitzt in Berlin, und mit dem will ich jetzt wöchentlich oder mehrmals wöchentlich zumindest ein bisschen Konversation üben, damit ich dann nicht total abstinke.
Darf man wissen, wer das ist?
Darfst du auch nicht wissen. Aber ich habe ein großes Problem, Olli. Was mache ich denn, um zu transportieren, weil die wollen mich da nicht an der Nase durch den Ring ziehen. So, also das ist jetzt am Ring durch die Nase, durch den Ring, durch die Manege ziehen, meine ich.
Ja.
Ich glaube, es geht nicht darum, sich lächerlich lustig zu machen. Nicht nur, zumindest.
Du bist Deutscher, dann werden erstmal Autobahnen und ein paar Hitlerwitze. Wenn die Leute,
ja. Und pass jetzt, meine ethische Frage ist, soll ich jetzt versuchen, mir Mühe zu geben, oder soll ich einfach denen das geben, was sie eh wollen?
Fahr über die Nazi-Schiene.
Breiten,
With a broad accent, who speaks all the time this way, like Arnold Schwarzenegger.
Die Leute fanden das doch auch immer so kultig, wenn Tom Hanks in einer amerikanischen Talkshow geredet hat über deutsche Autobahnen und wie das so ist. Yes. Ich weiß,
du bist Automatiker, guck mal, hier in Deutschland versuchst du ja der feinsinnige Comedian zu sein, der zwischen den Zeilen liest und gesellschaftskritische Themen komisch verpackt. Und wenn du dann darüber gehst, bist du so eine Art Bülent Ceylan eigentlich. Ja. Du machst dann irgendwie so deutschen Comedy. Yes, hello, I'm the German, it's funny.
So hat also Michael Mittermeier hat mal so kleinen Clubs gespielt und hat seine Sachen auf Englisch gemacht und ist auch nur über die Deutschlandschiene gefahren. Nach wir Deutschen, ja, wir essen Sauerkraut und deswegen sehen wir auch so aus und so. Dass man sich selber so ein bisschen über sich selber lustig macht und so. Ich würde das nicht machen. Ich würde als knallharter, gefühlskalter deutscher Comedian da hinkommen, der so ein bisschen die eisernen deutschen Werte zeigt. So ohne du darfst nicht einmal lachen. Wirklich eiskaltes Gesicht und so vielleicht so eine kleine Narbe noch irgendwie im Gesicht und so.
So ein Schmiss. Aber jetzt stell mal ganz kurz vor, denk das doch mal zu Ende. Stell mal vor, jetzt gehst du dann darüber und hier in Deutschland bin ich ja allenfalls, ich sag mal, so ein minder erfolgreicher Spatenclown.
Bist du ein Spatenclown, aber die großen Sender haben niemand besseren, deswegen bist du die Nummer 1 momentan hier.
Ja. So, ein Spatenclown.
Da hast du mich nicht dazu gebuhlt, das habe ich einfach gesagt. Ja, ich krieg von Frau Wünnisch die ganze Zeit, Frau Wünnisch, sage ich jetzt.
Soll ich mal kurz mal einen letzten Gedanken bitte mal einmal kurz zulassen? Mhm. Stell dir mal vor, da mache ich dann da drüben in dieser wirklich großen Amerikaner, die alle gucken und alle werden das mitbekommen. Und dann mache ich einen auf Deutsch und mache einen auf mega lustiger Deutscher mit breitem Akzent und sowas. Und stell dir mal vor, dann wird das ein mega Erfolg. Und zwar so ein mega Mainstream-Erfolg, dass Leute anfangen, sich T-Shirts zu drucken und so mit den lustigen Sprüchen, die ich da so mangels Sprachkenntnissen einfach in der Sendung raushaue. Stell dir das mal vor.
Also kultig, ne?
Ja. Aber wäre das nicht unglaublich schrecklich?
Dann wärst du eine Kultfigur da. Und dann bist du auch gar nicht mehr. Dann machst du hier Schluss und dann darfst du einmal die Woche auftreten da irgendwo. Also dann wirst du so als hier
der. In Las Vegas. Mit Celine Dion.
In Las Vegas gibt es einen, der wartet auf einen Partner, der sitzt da mit weißen Löwen und wird sich tierisch freuen, wenn er mit dir so endlich die Show weiterführen dürfte. Ja, der neue Freund von Siegfried. Jan und Siegfried.
Und hier ist Michael Jackson mit dem Titelsong zur Show von Siegfried und Roy. Hier ist Michael Jackson und Siegfried und Roy.
Siegfried und Roy! Aber Michael Jackson hören wir jetzt wirklich, oder? Mhm. Worauf Siegfried hast du... Nee, lass uns hören von ihm, lass uns mal einen guten Song.
Man in the Mirror.
Smooth Criminal, come on.
Ja, sehr gut.
Hier ist Samt und Sorgfältig, die Comedy-Edition inzwischen so ein bisschen. Jan Böhmermann hat uns jetzt alle verrückt gemacht, weil Jan Böhmermann, das darf ich jetzt mal wirklich erzählen, ich bin auch ein bisschen stolz, Jan. Und ein bisschen habe ich auch Angst, dass du mir durch die Finger gleitest und ich bald einen neuen Partner mir suchen muss.
Mach dir keine Sorgen.
Wenn dein Auftritt, Jan Böhmermann hat uns eben gerade erzählt im Blog davor, Sie sind vielleicht aufmerksam gewesen, haben zugehört. Jan Böhmermann wird bald einen Auftritt machen bei einer großen amerikanischen Talkshow.
Ich bin eingeladen,
nur als Talkgast. Aber das ist ja auch schon mal was. Wer wird schon mal eingeladen, wenn er hier im Spatenkanal so eine mittelmäßige Nummer ist, aber da auf einmal zum Star gemacht wird? Jan Böhmermann schafft es.
Nein, nicht zum Star.
Dreams come true with Böhmi. Ja.
Es ist tatsächlich, also ist, pass mal
und,
auf.
Ja, jetzt, auch auf. Und jetzt hör mal auf, bitte. Jetzt hörst du mal ganz kurz auf, dich hier so ein bisschen auf so geheimnisvoll zu tun, so auf unantastbar. Mhm. Welche Sendung ist es? Wo trittst du auf?
Ich möchte das nicht verraten.
Kimmel? Ist es Jimmy Kimmel?
Ich möchte es nicht verraten. Es ist eine
Jimmy
sehr
Fallon,
groß, eine
Conan
sehr
O'Brien,
große,
Daily Talkshow mit Jon Stewart gibt's nicht mehr. Was?
Ist egal. Ich möchte da nicht.
Ja, du sagst es jetzt oder ich höre auf zu moderieren. Ich bin raus.
Ich möchte, ja.
Wenn du mir das jetzt nicht sagst.
Diese emotionale Erpressung kannst du vergessen. Du bist ja nicht meine Freundin oder so. Hör auf mit dem Scheiß, nix da. Dass ich das überhaupt schon erzählt habe, ist eine große Dummheit, wie ich gerade.
Ich rufe dich am Dienstag nicht an deinem Geburtstag an, wenn du mir das jetzt nicht sagst.
Das ist mir sowieso egal. Ich sitze im Bett und weine wahrscheinlich. Nein, das Ding ist einfach, Olli, ich muss wenigstens trainieren, Conversation zu machen. Ich habe schon einen.
Okay, let's talk in English. Let's do this last part here of our radio show in English, so we can check out how good your English is. Wir machen jetzt Rollenspiel. Ich bin Jimmy Kimmel oder ein großer. Und the next guest here we have in our show, he's a famous fucking freaky comedian from Germany. Yes. He got his own show. He is Jan Böhmermann.
Yes, hello.
Thank you. Hey, Jan Böhmermann, how are you? So,
very well. Thank you.
Before we start with our conversation, we show some of really funny things that you did in Germany. Here's a Varoufakis finger. You amazing idea. You fucked the whole audience. Show us.
Yeah, it is.
Now here we are back, Jimmy Kimmel. This is Jan Böhmermann next to me. Jan Böhmermann, so. Now tell us a little bit about Germany. You're a famous German comedian, right?
I'm flattered to be here. Thank you. I'm here. I come in peace.
Amazing!
You don't have to be afraid of us Germans anymore, because we Germans are also afraid of, we are afraid ourselves of the people from Klausnitz in Sachsen. Because and we are not a great country anymore, we are very reasonable people, dignity is very important to us and we are very
ich kann dir schon mal keen sagen,
on human rights.
Dann werden, das werden die so zusammenschneiden, wenn du so da redest. Also Jan, mit da, so läuft also, da nicht.
So fünf Schnitte einfach in einem Satz.
Zack, 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 zack. Also wirklich, yes. So kannst du nicht auftreten.
Wenn du so
da auftrittst, dann, das ist peinlich. Dann machst du dich für die gesamte deutsche Nation zum Affen.
Man ist da natürlich auch als Botschafter eines kompletten ganzen Landes da. Und was mal jedes Wort wird auf die Waagschale gelegt. Und wenn ich da irgendwie sage, wenn mir aus Versehen rausrutscht, zum Beispiel sowas wie, I don't know, the Second World War was meant ironically. That is easy to say, haha, you lost the World War. It was very hard for us to fight all against one. You know, you were just one country and you were like 10 or 12 countries against one. That's not very nice of you. And that's the way, wenn ich das so, das ist natürlich schwierig. Und deswegen muss man sich, glaube ich, entweder genau überlegen, was man da macht, oder man hält einfach komplett die Klappe. Weißt du, wie Christoph Waltz seinen ersten Auftritt bei, ich glaube, Conan O'Brien, habe ich mir extra angeguckt, der hat sich einfach hingesetzt und hat einfach so getan, als wäre er der Power-Intellektuelle und hat nur so 5 oder 6 Wörter mal pro Antwort gesagt und immer so ganz so nachgedacht.
Aber
so
der hatte wenigstens schon 2, 3 Filme gehabt, die ganze amerikanische Bevölkerung gesehen hatte.
Oscar-verdächtige Performance in Glorious Bastards abgeliefert. Das ist es halt, ne? Es ist auch scheißegal. Man kann auch da versagen, allein da überhaupt gewesen zu sein. Ist mir scheißegal.
Was siehst du an?
Scheißegal. Das kurze, kleine Schwarze wahrscheinlich. Einfach um Körper mit Körper. Ja, wieso? Wenn ich inhaltlich nicht glänzen kann, muss ich wenigstens mit meiner Sexualität auf dem Schirm abräumen.
Ja, aber ich würde mein Body. Ich würde gar nicht auf diese Nazi-Schiene erstmal kommen, auf diese ganze deutsche. Ich würde auch gerne alle deutschen Klischees weglassen. Ich würde mich als moderner Mann präsentieren. Wirklich als moderner Mann, der du bist. Als
Androgyner. Mit Androgyner, moderner Mann, mit dem Kinderwagen auf die Bühne fahren.
Und so noch kind so ein Tuch.
Selber stillen.
Ja, und noch ein Tuch, wo so ein Kind rausguckt, aus dem Anzug. Weißt du, diese Biotücher, die sie hier immer tragen, wo das Kind sich verschmelzt mit der Mama, wo man denkt, das ist einfach nur eine fette Frau und gar nicht mehr merkt, dass dein Kind vorher rumgebunden wurde.
Ja, ganz gibt's, gut.
Ne?
Das ist eine ganz gute Idee. Ja, wie gesagt, ich muss noch ein bisschen Conversation trainieren und dann wird das schon einigermaßen hinhauen. Das Schöne ist, kann man auch mal sagen, in Abgrenzung
du antwortest,
zu allen
nein, Deutschen. Weißt du was? Der redet mit dir auf Englisch und du antwortest alles auf Deutsch. Ohne alle Antworten auf Deutsch, ohne dabei zu lachen. Ernsthaft auf Deutsch, ohne eine Regung. Oh Gott. Das ist gut. Wenn du das durchziehst, ne, kriegst du von mir, was du willst bei McDonald's nächstes Mal, wenn wir essen gehen. Kannst du dir aussuchen? Ja, weil amerikanisches Tribut. Also, und ich würde auch an deiner Stelle gar nicht auf die deutschen, ich würde amerikanische Klischees, ich würde sagen, oh, it's so great, you have so many McDonald's hier und so. Auf alte 80er-Werte.
Ja, ehrlich gesagt, also ehrlich gesagt, Great McDonald's, wo sie hier the foam packages. It's not in Germany. It's paper. We wrap the Big Mac in paper, and you have foam packages here. It's made of plastic foam, like in the 70s in Germany. It's like a time traveling machine here.
Pass auf, ich war 1996 das erste Mal in New York mit 3 Freunden zusammen und einer von denen, wir hatten 2 Hotelzimmer haben und so gesagt, einer von meinen Kumpels ist die gesamte Zeit im Hotelzimmer geblieben und hat amerikanisches Fernsehen geguckt, weil er dachte, geil, da gibt voll die geilen Sachen im Fernsehen und der war zweimal ganz kurz draußen mit uns essen, ansonsten war der nur und hat gesagt, ja, gibt's ja alles im Fernsehen, ne, hier, also ist geil und dann meinte ich, lass mal rausrennen hier in New York und dann meinte er, ja, kenne ich ja alles aus dem Fernsehen in New York und so, ich will lieber hier geil Fernsehen gucken, weil das können wir nicht auf dem Fernsehen und der hat dann wirklich die eine Woche lang nur Fernsehen im Hotel geguckt. Und er hat sich New York nicht angeguckt. Das war so beschämend. Andererseits kann ich ihn verstehen, weil ich bin dann durch New York gegangen und hab gedacht, ja, sieht aus wie im Fernsehen.
Oh, sag mal, hör ich da Hämmern von Feen rein tapern hier in unseren Raum? Kann das sein? Ja. Oh. Was?
Das waren 2 Stunden Seelen-Striptease.
Ja, Soul-Striptease with Oliver Soul-Schools and Jan Böhmermann. This was smooth and
Operator.
Was heißt denn sorgfältig? Was heißt denn sorgfältig?
Smooth and softly.
Siehst du, das ist auch so eine Geschichte. Nein.
Das ist auch so ein Ding. Susanne Wünsch sagt das gerade. Susanne, was heißt sorgfältig?
Thorough. Okay.
Smooth and thorough.
Lady has kept
thought. Wenn du ein Amerikaner bist, Jan, erwähnst du mich auch mal, wenn du in der Sendung bist und sagst, hello to my friend Olli Schulz?
I don't know.
Mir ist auch ehrlich gesagt scheißegal, wie der Auftritt läuft. Allein, dass man da eingeladen ist, ist schon ganz geil.
Du wolltest es auch nur mal erwähnen, um ein bisschen anzugeben.
Nein.
Das sei dir gegönnt, Jan.
Nein, pass, weißt du, ich möchte
doch, weißt du was?
Auf mich persönlich erhöhen, dass ich Englisch lerne bis dahin vernünftig. Ja.
Und weißt du was, man darf auch ruhig mal angeben. Weißt du?
Ja.
Michael Jordan, der verdient 5 Millionen, der klatscht den Nachbarapplaus und unser kleiner Böhmi-Mann, der kommt ein einziges Mal ins amerikanische Fernsehen und dann werden sich Leute darüber wahrscheinlich sagen, das ist ja im Fernsehen. Das hast du verdient, Jan.
Ja, yeah, it's, yes.
Pass bloß auf, dass die Maschine nicht abstürzt. Komm da drüben sicher an.
Doch, ich lass mich da extra Business Class hinfliegen, da wird schon nichts passieren.
Mach uns stolz.
Economy Coaches, die Coach kackt ab, Business kommt sicher drüben an, das ist ja immer so.
Ja, das wird so gut. Ich bin richtig stolz. Wir drücken die Daumen für unseren Mann in Los Angeles.
Du weißt ja gar nicht, ob es in Los Angeles ist. Oder habe ich dir schon erzählt, wo es ist in Los Angeles? Oder weißt du noch gar
kannst
nicht?
Kannst du mir sagen, sagst, wo es ist? Komm.
Wenn du zugehört hättest, dann wüsstest du es schon. Ich möchte es nicht verraten. Vielleicht verrutscht es mir irgendwann raus in den nächsten Wochen. Ist noch ein bisschen hin auf jeden Fall bis dahin. Und ich möchte aber vorher nicht niemandem sagen, dass ich da bin. Ich habe das auch nur erzählt, um den Druck auf mich zu erhöhen, dass ich Englisch kann. Bis dahin, hoffentlich.
So,
and Paul, if you're listening to this here, the next meeting for our tandem thing is going to happen very soon.
Paul Maybe McCartney, tomorrow. Den haben sie auf die Grammys nicht reingelassen auf die Party, ne? Hast du das mitbekommen?
Weil er nicht VIP genug war. Weil der Bouncer nicht wusste, dass er Beatle ist.
Weil der Rapper, der wollte auf eine Party vom Rapper gehen und da merkt man wieder auch, wie beschränkt diese Hip-Hopper sind. Kaum sind die irgendwie da. Beim Hip-Hop wirst du ja ganz schnell ein Star, halbwegs so eine Platte, bist du ein Big Player, aber du hast überhaupt keine Allgemeinbildung. Und der Typ wusste wahrscheinlich nicht, wer Paul McCartney ist. Das ist ja wirklich so. Gibt wenig kluge Rapper. Weißt du, wer gut ist?
Kendrick Lamar.
Alias, kennst du den?
Kenn ich, aber Kendrick Lamar, Wahnsinns-Performance auf dem Grammy, musst du dir mal angucken. Haut dich um.
Ja, ich bin lieber... Ich höre die neue Alias. So,
wir beenden das jetzt hier. I have to study my English. I have to work on my English. I'm sorry.
Ich gucke gleich der Partyschreck zu Hause in meinem neu eingerichteten Wohnzimmer mit Peter Sellers. Tschüss. Sollten alle machen. Das war's. Tschüss.
Bis nächste Woche.
Ja.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.